Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Das hier ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Solltet ihr Teil 1 also noch nicht gehört haben, dann holt das bitte nach, bevor ihr diese Folge hier hört, weil sonst, das verspreche ich euch, wird nichts von dem, was ihr gleich hört, einen Sinn ergeben. Die knüpfen also ganz stringent aneinander an. Wir setzen uns nämlich seit letzter Woche ganz intensiv mit dem Entführungsfall der Colleen Stan auseinander. Die damals 20-Jährige wurde sage und schreibe 7 Jahre lang von ihrem Entführer gefangen gehalten. Davon haben wir in der letzten Folge von Pia erfahren. Heute wollen wir uns zum einen den gerichtlichen Prozess etwas genauer ansehen, der, ich glaube, das kann man so sagen, eine regelrechte Shitshow ist und uns die Frage nach dem Warum stellen. Warum ist Colleen Stan geblieben, obwohl es diverse Möglichkeiten zur Flucht gegeben hat? Warum hatte es diverse ausschweifende Telefonate nach ihrer Flucht und sogar Liebesbekundungen zwischen Colleen und Cameron gegeben? Und vor allem, welche psychologischen Mechanismen wirken zwischen Opfer und Täter im Kontext einer Entführung? Und weil wir mit dieser Folge nicht Cameron Hookers Taten erinnern, sondern Colleen Stans Überleben feiern wollen, widmen wir uns im zweiten Teil dieser Folge nochmal ein bisschen ausführlicher der Kunst des Überlebens. Schließlich sagen wir immer, dass ihr sicher da draußen bleiben sollt. Aber wie stellt man das überhaupt an? Und wie geht das überhaupt? Wir starten, würde ich sagen, rein in unseren Fall nach einer klitzekleinen Werbeunterbrechung. Und dann geht's wirklich direkt los. Wir haben euch letzte Woche schon von Coro erzählt, der Online-Drogerie für qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische sowie vegane Produkte. Viele davon in Bio-Qualität und in Großpackungen.
Jo, und die braucht es auch. Ich bin nämlich derart süchtig nach diesen schokolierten Früchten. Also wenn man mich kennt, dann weiß man, dass man mir mit weißer Schokolade um Erdbeeren drumherum. Eine große Freude bis Bestechungsversuche, es wird alles funktionieren. Das ist mein Kryptonit.
Du machst einfach alles.
Ja, genau. Und diese Dinger sind einfach nur richtig, richtig gut. Und alles, was Coro an Frühstückszeug anbietet, diese Auswahl ist gigantisch und für uns, also für mich und meinen Mann zu Hause, ein riesen Upgrade gewesen für unsere Frühstücksbowls. Insbesondere die Dinkelflocken haben wir da jetzt ausprobiert und die schmecken einfach noch ein bisschen anders mal als Haferflocken. Also tatsächlich ist der Geschmack signifikant unterschiedlich, finde ich.
Das stimmt.
Und bringt einfach nochmal einen anderen Pep in unsere
Frühstücksbowls. Ich liebe auch alles, was gepufft ist.
Mhm.
Ja.
Amaranth und so.
Ja, genau. Solche
Quinoa.
Sachen. Ja, wirklich, der Vielfalt sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich finde die Lebensmittel von Coro auch einfach so ästhetisch. Also das ist alles so fancy und dadurch möchte man es irgendwie auch schön anrichten und so Bowls irgendwie richtig schön toppen und alles.
So
und
Instagrammable
dadurch,
Bowls.
Genau,
ne?
Und dadurch fällt es mir zum Beispiel auch leichter, gesündere Entscheidungen zu treffen. Also ich mache dann eher so eine Bowl als so ein Butterbrot.
Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du das, wenn du Bock hast, dich zu duschen? So extra Bock, dich zu duschen, meine ich, weil du ein neues Shampoo oder eine neue Spülung oder sowas
ja,
hast?
Ja, genau das ist
bisschen
das.
Bisschen so ist das. Ne?
Genau das ist das. Coro hat mein Frühstücks- und Abendessens-Game auf jeden Fall auch auf ein neues Level gebracht. Also ich esse Sachen oft abends, die Leute sonst zum Frühstück essen.
Frühstück ist auch die geilste Mahlzeit des
Eben.
Tages.
Zum Beispiel Porridge mit der Bio-Dattel-Haselnuss-Creme und gefriergetrockneten Erdbeeren getoppt. Es ist einfach göttlich, meine Freunde.
Und mit dem Gutscheincode Stimme im Kopf in einem durch und komplett groß geschrieben erhaltet ihr unter corodrogerie.de 5% Rabatt auf jede Bestellung. Das Angebot haben wir euch natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt.
Und schreibt uns bitte mal eure Empfehlungen aus dem Coro-Sortiment. Was müssen wir unbedingt ausprobieren?
Mega gute Idee.
Dann können wir uns gegenseitig
influencen. Richtig gut. Ja, jawohl. Mega. Wir bedanken uns nochmal bei Coro und wünschen euch fröhliches Schmausen.
Das Final Girl ist eine Figur in Horrorfilmen und bezeichnet das letzte Mädchen oder die letzte Frau, die sich dem Peiniger erfolgreich widersetzt und anschließend ihre Geschichte erzählt. Es ist Donnerstag, der 24. September 1985. Journalisten tummeln sich auf den Gängen des obersten Gerichtshofs von Kalifornien im San Mateo County und warten ungeduldig darauf, dass sich die Türen zu dem Saal, in dem die Anklage Cameron Hookers in Kürze verhandelt werden soll, öffnen. Während der Verhandlung ist das Filmen und Aufzeichnen durch den vorsitzenden Richter Clarence B. Knight verboten worden, doch sind die Pausen von dieser Regelung ausgenommen. Im Inneren des Verhandlungssaals hat Cameron Hookers Mutter bereits im Publikum Platz genommen. Ihr Gesicht nahezu grau vor Sorge. Kurz nach ihr betritt auch Strafverteidiger Peyton Dick schnellen Schrittes den Saal, gefolgt von Christine McGuire und Al Chamblin, die am Tisch der Staatsanwaltschaft gleich gegenüber Platz nehmen. Draußen auf dem Flur kommt Unruhe auf. Kameras klicken und Blitzlichter flackern, als Cameron Hooker von zwei Polizeibeamten in den Saal geleitet wird. Er trägt ein graues Tweed-Sakko, darunter ein weißes Hemd und eine graue Anzughose. Dazu eine Krawatte und polierte Schuhe. Das penibel zurückgekämmte und seitlich gescheitelte Haar verleiht ihm einen jungenhaften und adretten Look. Es ist offensichtlich, dass er sich für das Aufrechterhalten seiner Maskerade des Gutbürgers ordentlich in Schale geschmissen hat. Plötzlich ertönt eine autoritäre männliche Stimme. Das Gemurmel und das hektische Klicken der Kameras verstummt. Die Saaltür schließt sich. Bitte erheben Sie sich. Alle Anwesenden leisten Folge. Richter Knight betritt den Saal und schreitet zum Richterstuhl, wo er sich niederlässt und seinen strengen Blick, der an den eines Falken erinnert, durch die Menge schweifen lässt. Sein Ausdruck unberührt. Er erklärt allen Anwesenden, dass der bevorstehende Prozess voraussichtlich 5 bis 6 Wochen dauern wird. Anschließend stellt er den 12 Geschworenen einige grundlegende Fragen. Allem voran, ob sie im Vorfeld der Verhandlung bereits etwas über den Fall gehört haben und ob sie sich diesbezüglich bereits eine Meinung gebildet haben. Die meisten Jurymitglieder geben jedoch an, dass sie von dem Sexsklavenfall, wie in den Medien genannt wird, zwar gehört hatten, doch keine starken Gefühle dazu haben. Nun steht das Voir dire bevor, von dem viele sagen, dass es sogar der wichtigste Part einer Verhandlung ist. Hier haben sowohl die Strafverfolgung als auch die Verteidigung die Chance, sich direkt an die Juroren zu wenden und sie zu ihrem Hintergrund zu befragen. Strafverteidiger Peyton Dick ist zuerst am Zug. Unter den Juroren sind alle Altersgruppen und Bildungsgrade vertreten und die Hobbys reichen von klassischer Musik bis hin zu Rollerskating. Ein perfekter Querschnitt der Bevölkerung, also genau wie es sein soll. Doch dann stellt Peyton Dick die Frage in den Raum, ob irgendjemand mit dem kalifornischen Recht, das einvernehmliches Bondage zwischen zwei Erwachsenen erlaubt ist, nicht übereinstimmt. Alle schweigen. Weiter führt er aus, dass Menschen ihre ganz eigenen und individuellen Bedürfnisse und Gründe haben, warum sie gewissen Sexualpraktiken nachgehen oder in Beziehungen bleiben, die auf andere vielleicht sogar abschreckend wirken mögen, und ob dieses Empfinden im Hinblick auf Cameron Hookers Vorliebe für Bondage es jemanden versagen würde, fair in diesem Fall zu urteilen. Wieder schweigen. Und auch auf die Frage, ob jemand dem Glauben unterliege, dass eine Entführung konsensuellen Geschlechtsverkehr zwischen beiden Parteien per se ausschließe, sagt niemand ein Wort. Erst als Peyton Dick die Frage in den Raum stellt, ob schon mal jemand erlebt habe, wie eine Beziehung nach einem erbitterten Rosenkrieg schlecht geredet wurde, erntet er reichlich Zuspruch. Und damit ist seine Verteidigungsstrategie klar. Er will der Jury weismachen, dass Colleen zwar entführt wurde, doch freiwillig geblieben ist und eine einvernehmliche Dreiecksbeziehung mit Cameron und Janice führte, in der es, wie in der Bondage- und SM-Szene üblich, eben auch mal etwas härter zugeht. Und als diese, aus welchen Gründen auch immer, ein unschönes Ende fand, habe man dem Sklavenmeister aus Rache diverse Gewalttaten und sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Würde sich dieser Fall bestätigen, würden alle Sexualdelikte, die man Hooker vorwirft, wegfallen und sein Strafmaß würde auf lediglich 5 Jahre zurückfallen. Ein Ausgang, den Staatsanwältin Christine McGuire, die mittlerweile persönliche Rachegelüste gegenüber Hooker hegt, um jeden Preis verhindern will. Nie wieder soll dieser Mann einer Frau gefährlich werden. Zu Beginn der Verhandlung wirkt McGuire etwas steif, während sie versucht, die Geschworenen auf die schockierenden Inhalte, die sie im Laufe des Prozesses sehen und hören werden, darunter explizite Bilder und sexuelle Inhalte, vorzubereiten. Sie weist auch darauf hin, dass der Angeklagte Cameron Hooker zwar wie ein netter, gepflegter junger Mann aussehen mag, doch solle man sich davon nicht täuschen lassen. Die Staatsanwältin erklärt zudem, dass ihre Hauptzeugen, Colleen Stan und Janice Hooker, auf unterschiedliche Weise auftreten werden. Colleen werde wohl unemotional wirken, was sie auf die schwierige Situation, in der sich Entführungsopfer nach ihrer Befreiung befinden können, zurückführt, während Janice als Zeuge mit Immunität belastet sei. Dennoch müssen die Geschworenen beide Aussagen gleichberechtigt akzeptieren. Nun dürfen Strafverfolgung und Strafverteidigung potenzielle Geschworene ablehnen. Der Verteidiger Peyton Dick entlässt Personen, die Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt sind, da sie gegenüber Hooker wahrscheinlich voreingenommen wären. Christine McGuire hingegen bevorzugt gebildete Personen und vermeidet Männer mit blauem Kragen, da sie diese als potenzielle Sympathisanten für Hooker einschätzt. Am Ende dieser Prozedur steht die Jury, die über diesen Fall entscheiden wird. Als nächstes werden die Eröffnungsplädoyers verlesen. Christine McGuire macht den Anfang und beginnt mit einer intensiven und bewegenden Falldarstellung. Sie nimmt die Geschworenen mit auf eine erschütternde Reise durch Colleen Stans Leidensweg. Die Staatsanwältin schildert eindringlich, wie Colleen von Cameron Hooker entführt und über Jahre hinweg brutal misshandelt wurde. Sie beschreibt, wie Hooker sie aufhängte, auspeitschte, an Ketten fesselte, verbrannte und auf grausamste Weise demütigte. Christine McGuire zeigt auf, wie Hooker psychologische Techniken wie Isolation und Terror gezielt einsetzte, um Colleen nicht nur ihrer körperlichen Freiheit, sondern auch ihres freien Willens zu berauben. Dann tritt Strafverteidiger Michael Peyton Dick ans Rednerpult und malt ein völlig anderes Bild der Ereignisse. In seiner Version stellt er Colleen nicht als Opfer dar, sondern als freiwillige Teilnehmerin der sexuellen Handlungen. Er behauptet, Colleen habe eine einvernehmliche Beziehung mit Cameron geführt und sei nicht gegen ihren Willen festgehalten worden. Peyton Dick stellt in Frage, warum Colleen nicht früher geflohen sei, wenn sie wirklich so verzweifelt gewesen war. Er weist auf Gelegenheiten hin, bei denen Colleen hätte entkommen können, dies jedoch nicht tat, was seiner Meinung nach darauf hindeute, dass sie freiwillig blieb. Der Verteidiger greift auch die Glaubwürdigkeit von Janice Hooker an. Er stellt sie als manipulativ dar und unterstellt, sie habe aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, um sich selbst zu schützen. Mit diesen diametral entgegengesetzten Darstellungen beginnt der Prozess. Beide Seiten versuchen, die Geschworenen zu überzeugen, die eine von Colleens verzweifelter Lage als Opfer einer unvorstellbaren Qual, die andere von der Vorstellung, dass sie in Wirklichkeit freiwillig Teil einer bizarren Beziehung war. Der Ausgang bleibt ungewiss, aber der emotionale Höhepunkt der Eröffnungsplädoyers legt den Grundstein für einen erbitterten Kampf um Colleen Stans Glaubwürdigkeit. Als erstes wird Janice Hooker in den Zeugenstand gerufen. Anstelle eines ungebügelten Sweatshirts und Jeans wie sonst trägt sie heute ein schlichtes Baumwollkleid, das Christine extra für sie gekauft hatte. Während sie sich ihren Weg durch den Saal bahnt, hält sie den Blick gesenkt. In ihrem Ausdruck ist keine emotionale Regung zu erkennen und Cameron würdigt sie keines Blickes. In den vergangenen Monaten hatte Christine Janice wachsen sehen und den Kampf im Umgang mit der eigenen Schuld, ihrer toxischen Beziehung zu Cameron und der Sorge um ihre Kinder engmaschig beobachtet. Für sie ist der Weg in den Zeugenstand ein äußerst schmerzhafter. Schon bei den Befragungen, bei denen nur die Staatsanwältin und Elle Chamblin anwesend waren, hatte es ihr einiges abverlangt, so offen und detailliert über ihr Privatleben und damit über ihr abgründigstes Geheimnis zu sprechen. Jetzt wird sie all diese Flüche vor den Geschworenen und damit in aller Öffentlichkeit aussprechen müssen. Ihre Schuld, ihre Unfähigkeit, sich aus Camerons Fängen zu befreien, bis hin zu dem Punkt, an dem sie sogar einer Entführung zustimmte, nur um nicht mehr selbst das Zentrum seiner sadistischen Neigungen zu sein. Heute ist der Tag, an dem sie die unsichtbaren Fesseln, durch die sie für die vergangenen 12 Jahre mit ihrem Mann verbunden war, zerschlagen wird. Und das erfordert Mut. Mal ganz davon ab, dass alle Anwesenden sie im weiteren Verlauf des Prozesses abgelichtet in den entwürdigendsten Posen, in die sie Cameron immer wieder gezwungen hatte, begutachten können wird. Janice Hooker ist Täterin und Opfer zugleich. Sie genießt lediglich Immunität, weil sie sich dazu bereit erklärt hat, gegen ihren Mann auszusagen. Anklage und Mitgefühl. Ob es den Geschworenen wohl gelingen wird, diese beiden konträren Gefühlszustände, die sie gegenüber Janice hegen, in Einklang zu bringen? Zu Beginn der Befragung stellt Christine McGuire sicher, dass Janice klar und bei vollem Verstand ist, indem sie fragt, ob sie irgendwelche Medikamente eingenommen habe. Janice antwortet, dass sie keine nehme. Dann werden die belastenden Beweise präsentiert, darunter auch Fotos, die die gefesselte Janice in den unterschiedlichsten Posen zeigen. Die Jury ist sichtlich schockiert, vor allem als sie erfährt, dass Janice einige der zur Schau gestellten Praktiken mehr als 50 oder 100 Mal über sich ergehen lassen musste. Anschließend widmet sich die Staatsanwältin der schweren, doppelwandigen Kopfbox, die Cameron für Colleen Stan gebaut hatte. Janice beschreibt, wie Cameron den Kasten 1975 im Keller ihres Hauses in der Oak Street anfertigte. Dann führt McGuire zu der Abmachung über, die überhaupt erst zur Entführung Colleen Stans geführt hatte. Janice erzählt von ihrem großen Kinderwunsch und dass Cameron schließlich unter der Bedingung, dass er im Gegenzug eine Sexsklavin haben könnte, zustimmte. Janice berichtet von ihrer Hoffnung, dass der Einzug einer Sexsklavin ihre physische Unversehrtheit bedeuten würde, doch dass dieser Plan nicht aufging. Bei den Schilderungen von Colleens Lebensrealität nach ihrem erzwungenen Einzug im Hause Hooker angekommen, macht sich erstmals regelrechtes Entsetzen unter den Juroren breit. Sie hören mit an, wie es Colleen, die dem Prozess nur am Tag ihrer eigenen Befragung beiwohnen wird, in den ersten Wochen ihrer Gefangenschaft nur einmal am Tag erlaubt war, die Bettpfanne zu benutzen, wie Cameron sie bei ihrem ersten Bad nach 5 Monaten beinahe in der Wanne ertränkt hatte und dass die Gefangene ganze 5 Monate in der Box, die sie vollständig von der Außenwelt abschnitt, ausharren musste. Als Janice diese Worte spricht, geht ein hörbares Raunen durch die Reihen. Anders als von Verteidiger Papendick in seinem Eröffnungsplädoyer dargelegt, sagt Janice aus, dass nicht sie, sondern Cameron den Sklavenvertrag in einem Szenekatalog gefunden und sich davon inspirieren lassen hatte. Während Janet spricht, geben die im Saal aufgebahrten Beweisstücke, darunter die Kopfbox, eine Rekonstruktion der Kiste, in der Colleen nach dem Umzug unter dem Ehebett der Hookers eingesperrt wurde, Colleens Nachthemd, Gurte, Lederhandschellen, Hardcore-Pornografie und Peitschen, ein stummes Zeugnis der Qualen, die Colleen über sich hatte ergehen lassen müssen, ab. Nach einer nicht enden wollenden Erklärung der Funktionsweise der verschiedenen Folterinstrumente und einer detaillierten Schilderung, wie diese am Körper der Gefangenen Gebrauch fanden, werden Fotografien von einer nackten Colleen an den Handgelenken gefesselt und von der Decke hängend präsentiert, die das FBI bei einer ihrer Durchsuchungen sichergestellt hatte. Ihr Körper wirkt abgemagert und gebrechlich. Während der Mittagspause zieht sich die Staatsanwaltschaft und ihre Entourage in einen Nebenraum zurück, wo ein weiteres grafisches Beweisstück gesichtet werden soll. The Story of O. Nicht einfach nur ein Film, sondern Cameron Hookers Muse, seine Inspiration für all das Leid, das er seiner Sexsklavin antun wollte. Die Parallelen zwischen den Filminhalten und dem Fall sind offensichtlich. Das Sklavenhalsband, die Regel, die es sowohl O als auch Colleen verbot, ihrem Master ins Gesicht zu sehen, Unterwäsche zu tragen oder die Knie geschlossen zu halten, das Auspeitschen, das Hängen, das Piercen der Schamlippen und das Etablieren des Sklavennamens K als Äquivalent zum Buchstaben O aus dem Film. Vor Gericht geht die Story of K nach der Pause weiter mit den Hard Facts. Cameron Hooker plante, mehrere Sklaven zu halten. Die Zeit zwischen März 1981 und Mai 1984 verbrachte Colleen nahezu vollständig in ihrer Kiste. Das macht in der Summe mehr als 1000 Tage und selbst während des Jahres draußen hatte man sie im Badezimmer angekettet. Familienbesuchen pflichtete sie nur selten bei. Stattdessen nutzte Cameron ein Lügenkonstrukt, Drohungen und Schläge sowie zu seinem Gunsten interpretierte Bibelverse, um ihren Willen gezielt zu brechen. Nicht einmal erwähnt Janice, dass Colleen die Option gehabt hätte, einfach zu gehen. Janice gibt zu, dass auch sie ein Opfer von Camerons psychischer und physischer Gewalt war. Zwar war sie in die Entführung und Misshandlung von Colleen involviert, doch beschreibt sie, wie sie über die Jahre selbst zunehmend von Cameron manipuliert und misshandelt wurde. Die Angst vor ihm war es, die es ihr versagte, in den ersten Jahren ihrer Gefangenschaft mit Colleen zu sprechen. Und sie war auch der Grund, warum sie dem Sex zwischen Colleen und ihrem Mann oder treffender der Vergewaltigung Colleens zugestimmt hatte. Als die Ereignisse der verhängnisvollen Nacht im Juli 1984, die für Janice einen Bruch in ihrer Ehe bedeutete, zur Sprache kommen, wird deutlich, wie sehr der Zeugin die Untreue ihres Mannes zusetzt. Ihre Sprechpausen werden länger und sie kämpft mit den Tränen. Nach 2,5 Tagen neigt sich Janice' auslaugende Befragung dem Ende. Und eines sollten ihre Aussagen allen Anwesenden unmissverständlich zu verstehen gegeben haben. Cameron Hooker ist nicht einfach nur ein Mann mit einer speziellen Vorliebe für Bondage. Cameron Hooker ist ein Sadist und seine Grausamkeit grenzenlos. Am nächsten Tag steht Janice noch eine letzte Hürde bevor, das Kreuzverhör. Verteidiger Peyton Dick ist zuerst am Zug. Er fackelt nicht lang und will wissen, ob Janice Colleen zu einem gewissen Punkt ausdrücklich gesagt habe, dass sie gehen könne. Janice bejaht dies. Doch warum ist Colleen dann nicht gegangen? Die Zeugin führt weiter aus, dass Colleen auf ihre Aufforderung dann geh erwidert habe, dass Gott noch nicht wolle, dass sie gehe, da er sie absichtlich in diese Lage gebracht hatte, um, Zitat, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Peyton Dick ergänzt diese Aussage mit der Frage, Drogen und andere Dinge, was Janice zur Überraschung aller Anwesenden ebenfalls bejaht. Jetzt finden besorgte Blicke den Austausch zwischen Christine McGuire und Al Chamblin. Janice erzählt weiter, dass sie erstmals im Jahr 1980 den Eindruck hatte, Colleen könnte sich in Cameron verliebt haben. So kochte sie immer häufiger besonders aufwendige Gerichte für ihn und bevor von der Arbeit kam, habe sie sich im Bad für seine Rückkehr hübsch gemacht und Make-up aufgetragen. In 1982 und 1983 will Janice hin und wieder mit angesehen haben, wie die beiden in eine innige Umarmung vertieft zärtliche Küsse austauschten und in 1984 sei der Austausch derartiger Gesten der Zuneigung an der Tagesordnung gewesen. Langsam aber sicher zeichnet der unerbittliche Fragenhagel des Strafverteidigers in den Köpfen der Juroren ein anderes Bild der gepeinigten Colleen. Dann geht Peyton Dick zu seinem nächsten Angriff über. Der Familienausflug nach Burney Falls, der sogar durch einige Schnappschüsse von Cameron und Colleen, auf denen sie gemeinsam lächeln, dokumentiert wurde. Zu allem Übel befinden sich genau diese Aufnahmen jetzt im Besitz von Cameron Hookers Strafverteidiger, der die Beweismittel vor den staunenden Augen der Jury im Gerichtssaal zur Schau stellt. Die Fotos, die Colleen als ein glückliches Familienmitglied der Hookers abbilden, bilden einen harten Kontrast zu denen, die ihren abgemagerten, aufgehängten Körper zeigen. Während des Ausflugs war Colleen umgeben von Menschen und das in der Öffentlichkeit. Sie hätte ohne Zweifel fliehen oder jemanden um Hilfe bitten können, doch tat sie dies nicht. Stattdessen lernte sie an jenem schönen Sommertag im Jahr 1984 Wasserski fahren und verbrachte mit den Hookers, diese Geschichte erzählen zumindest die Bilder, eine gute Zeit. Auch zurück im Haus der Hookers hätte Colleen laut Janice, während sie einen Großteil ihrer Zeit im Badezimmer verbrachte, jederzeit fliehen können. Ja, die Badezimmertür war abgeschlossen, jedoch nicht von außen, sondern von innen. Und angekettet hatte Cameron sie, wenn überhaupt nur sporadisch, und direkt gegenüber befand sich die Hintertür des Trailers, die sie auf direktem Wege in die Freiheit geführt hätte. Doch Colleen blieb. Es ist offensichtlich, wie schwer es Janice fällt, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, dass zwischen Cameron und Colleen tatsächlich eine Liebesbeziehung hätte bestehen können. Noch immer scheint Camerons Fluch, der sie auf ewig an ihn bindet, auf ihr zu lasten und damit einhergehend auch die Eifersucht, die die Verbindung zwischen ihrem Ehegatten und seiner Gefangenen in ihr auslöst. Schon damals und noch heute, wo der eigentliche Spuk doch längst vorbei ist. Und dann bringt Peyton Dick die Sprache erneut auf die Nacht, in der ihr Cameron Sex mit Colleen hatte, während sie den Anblick nicht mehr ertrug und sich im Badezimmer übergab. Doch dieses Mal sagt Janice aus, dass Colleen sie vor dem Akt um die Erlaubnis, mit ihrem Mann schlafen zu dürfen, gebeten hatte und sie eingewilligt hatte. Wenn Mr. Hooker also so ein Tyrann war, warum hatte sie der Sache dann also zugestimmt, will Peyton Dick von der mittlerweile stark verunsicherten Zeugin wissen. Während Janice versucht, die richtigen Worte zu finden, ist die Stille im Saal so laut, dass Christine McGuire den Atem anhält. Dann sagt Janice mit dünner Stimme, dass sie sich daran erinnert, wie Colleen zu ihr sagte, dass sie den Sex mit Cameron genossen habe und dass sie der Überzeugung sei, dass Colleen ihn sogar liebte. Der Verhandlungstag entlässt die Juroren mit bleibenden Zweifeln an Janice' Aufrichtigkeit in den Feierabend. Handelt es sich bei Colleens 7-jähriger Gefangenschaft in Wirklichkeit um eine Ménage à trois und ist Eifersucht der wahre Kern dieser bizarren Geschichte? Am nächsten Tag liegt es in Christine McGuires Verantwortung, den Fall wieder in ein rechtes Licht zu rücken. Sie eröffnet die Verhandlung, indem sie erneut darauf hinweist, dass Colleen während all dieser Ereignisse noch immer an die Existenz einer Untergrundorganisation glaubte, die im Falle einer Flucht ihr oder ihrer Familie etwas antun würde. Zudem hatten ihre Untersuchungen ans Tageslicht befördert, dass Cameron Janice aus der Untersuchungshaft heraus immer wieder angerufen und ihr geschrieben hatte, um ihre Zeugenaussage zu seinem Gunsten zu beeinflussen. Dann wendet sich die Staatsanwältin direkt an Janice. Als Cameron im Jahr 1977 liebevoll mit Colleen war, hatte sie zu diesem Zeitpunkt verbundene Augen? Ja. War sie angekettet? Ja. Gefesselt? Ja. Und es wurde der Geschlechtsakt vollzogen? Ja. Wurde dieser erzwungen? Ja. Gehen diese Umstände mit ihrem Verständnis von liebevoller Zuneigung überein? Nein. Und damit endet das Kreuzverhör und Janice wird endlich aus dem Zeugenstand entlassen. Als nächstes betritt die Zeugin den Saal, auf die alle gewartet haben. Am Donnerstagmorgen, den 3. Oktober, tritt Colleen Stan höchstpersönlich in den Zeugenstand. Das dünne, erdbeerblonde Haar zu einem schulterlangen Bob geschnitten. In einem pastellblauen Kleid sitzt sie da, die Haut blass, die Haltung zurückhaltend, während alle Augen im Raum ihr anhaften und jede ihrer Bewegungen genauestens mitverfolgen. Wenn sie spricht, dann tut sie dies mit so zaghafter Stimme, dass das Surren der Neonröhren, die den Raum erleuchten, über das, was sie sagt, hinweg zu hören sind. Den unzähligen Blicken jener, die sich hier versammelt haben, um nicht nur über Cameron, sondern damit auch über sie zu urteilen, ausgeliefert, wirkt sie wesentlich zerbrechlicher, als es noch bei den vorangegangenen Befragungen in McGuires Büro der Fall war. Während sie die Ereignisse des 19. Mai 1977 wiedergibt, ist es mucksmäuschenstill im Saal. Richter, Anwälte und Juroren hängen an ihren Lippen. Als sie zu der Kopfbox kommt und Al Chamblin ihr diese zu Demonstrationszwecken auf den Kopf setzt, geht ein entsetztes Nachluftschnappen durch die Menge. Colleens zierlicher Körper sackt unter dem plötzlichen Gewicht der Holzkiste merklich in sich zusammen, doch sie erträgt all das mit nahezu stoischem Gleichmut. Nachdem Al Chamblin ihr die Box wieder abgenommen hat, fährt sie unbeirrt mit ihren Schilderungen fort. Gebannt verfolgt das Gericht, wie sie Schritt für Schritt beschreibt, wie sie ausgezogen, an den Handgelenken aufgehängt und ausgepeitscht wurde, wie sie tagelang an die Folterbank gekettet war und dann in die doppelwandige, sargförmige Kiste gesperrt wurde. Falls es bis zu diesem Punkt noch Zweifel dafür gibt, dass sie das Innere der Kiste wirklich genauestens kennt, zerstreut sie diese, indem sie die Tiefe der Kiste mit den Worten »von meinem Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen« beschreibt und zur Veranschaulichung ihren Unterarm in die Luft reckt. Während Colleen von ihrem Tagesablauf erzählt und den Inhalt des Sklavenvertrags wiedergibt, wird ihre Stimme mit jedem Wort leiser, die traurigen Augen gesenkt, wenn sie zuhört und nach oben gerichtet, wenn sie nachdenkt. Doch zur Anklagebank, zu Cameron Hooker, verirren sie sich nie. Sie erklärt, dass ihre Angst vor ihren Peinigern und der Company zu groß gewesen sei, um einfach so zu fliehen, und dass Janice, die für Colleen selbst ein sehr viel bösartigerer Charakter ihrer Leidensgeschichte zu sein scheint, als zunächst angenommen, einst zu ihr gesagt habe, wenn du auch nur einen Fuß vor diese Tür setzt, werde ich mir eine Waffe an den Kopf halten und mich erschießen. Aus ihrer Sicht hatte sie also nicht nur Cameron Hookers Zorn und die Rache der Company zu befürchten, sondern auch noch eine Mitverantwortung für den Tod eines anderen Menschen. Wie groß Colleens Angst vor ihrem Peiniger wirklich war, wird im weiteren Verlauf ihrer Befragung deutlich. Warum haben sie nicht um Hilfe gerufen? Weil Cameron mir gedroht hat, dass wenn ich schreie, er die Company verständigen würde und die mir dann meine Stimmbänder herausschneiden würden. Weiter schildert Colleen, wie sie neben der andauernden Folter durch Hunger und dem vollständigen Kappen aller Sinne durch die Kopfbox aufgehängt, geschlagen, ausgepeitscht, verbrannt, getränkt und sexuell missbraucht wurde. Während ein Großteil der Anwesenden zu Tränen gerührt ist oder die Hände vor die vor Entsetzen offenstehenden Münder gelegt hat, wirkt Colleen auffallend unberührt von ihren eigenen Schilderungen. In ihrer Stimme und ihrem Ausdruck findet sich kein Anzeichen von Bedrängnis oder Entrüstung. Am Ende des Verhandlungstages wird Colleen, als sie den Saal verlässt, von den zahlreichen Journalisten, die auf den Fluren auf ihre Rückkehr gewartet hatten, zu ihrem auffallend unemotionalen Verhalten befragt. Sie selbst begründet ihr Unbeteiligtsein mit den Worten, weil ich all das schon einmal durchgemacht habe. Der nächste Verhandlungstag wird mit der Beschreibung der Zeit, die Colleen in der Kiste unter dem Ehebett der Hookers verbracht hatte, eröffnet. Anschließend kommt Staatsanwältin McGuire noch einmal auf Janice' Aussage, Colleen habe auf ihre Aufforderung zu gehen erwidert, dass es Gottes Wille sei, dass sie bleibe, zu sprechen. Im direkten Widerspruch zu Janice behauptet Colleen, dass sie eine derartige Aussage niemals getätigt habe. Es war Cameron, der ihr immer und immer wieder weismachen wollte, dass sie sich vor ihrer Gefangenschaft auf dem Pfad des Bösen befunden habe und dass er sie, indem er sie entführte, gerettet habe. Denn nur, indem sie ihm eine gute Sklavin ist, könne sie Buße tun und wieder auf den rechten Weg gelangen. So lauteten seine Worte. Zudem habe Janice ihr nie gesagt, dass sie gehen solle, und auch den Sex mit Cameron habe sie nicht, wie von Janice behauptet, genossen. Stattdessen sei der Geschlechtsverkehr, wie sonst auch, von Hooker erzwungen worden, während sowohl Janice als auch Colleen ans Bett gefesselt waren. Daran, dass sie Janice vor der Vergewaltigung auch noch um Erlaubnis gebeten haben soll, könne sich Colleen ebenso wenig erinnern und auch den geschilderten Austausch von Zärtlichkeiten zwischen ihr und ihrem Peiniger habe es nie gegeben. Als Christine McGuire Colleen zu ihren Gefühlen für Cameron Hooker befragt, gesteht sie, dass sie ihm 1980 gesagt habe, dass sie ihn liebe. Doch tat sie dies einzig und allein aus der Hoffnung heraus, dass er sie besser behandeln würde, wenn sie ihm nur ausreichend das Gefühl gäbe, von ihr geliebt zu werden. Weiter führt sie aus, dass sie für Cameron zwischenzeitlich schon so etwas wie Liebe oder Dankbarkeit empfunden habe. Doch könne sie sich selber nicht erklären, warum. Denn eigentlich sei ihr klar, dass Cameron ein schrecklicher Mensch ist. Auf die Frage, warum sie nicht einmal ihre eigene Familie um Hilfe bat, der sie während ihrer Gefangenschaft zusammen mit Cameron sogar einen Besuch abgestattet hatte, sagt sie, dass es sehr schwer für sie war, dagegen anzukämpfen, an Ort und Stelle zusammenzubrechen und ihrer Mutter zu sagen, was wirklich vor sich ging. Doch die Angst sei größer gewesen. Als Colleen schließlich von Janice die Wahrheit über die Company erfuhr, womit ihre unsichtbaren Fesseln von ihr abfielen, sei sie am Boden zerstört gewesen. All die Jahre hatte ich ihm all das geglaubt. Er hatte es so real wirken lassen, sagt sie. Doch warum ist sie, zurück in Freiheit, nicht zur Polizei gegangen? Die Antwort auf diese Frage ist überraschend simpel. Weil Janice sie darum gebeten hatte, es nicht zu tun, was diese während ihrer Befragung jedoch abgestritten hatte. Außerdem brennt Christine McGuire die Frage unter den Nägeln, was es mit dem Briefverkehr zwischen Colleen und den Hookers auf sich hat. Die Zeugin klärt auf, dass die Briefe eigentlich an Janice adressiert waren. Nur weil die sich auch nach ihrer Befreiung noch ein Haus mit Cameron teilte, hatten die Briefe unweigerlich auch ihn erreicht. Aus heutiger Sicht habe sie selbst auch nicht wirklich eine Erklärung dafür, wieso sie die Briefe geschrieben hatte. Doch hatte sie Janice darum gebeten, den Kontakt aufrecht zu erhalten, und auch Colleen habe über ihre Gefangenschaft hinaus aus irgendwelchen für sie unerklärlichen Gründen wissen wollen, wie es den Hookers so geht. Die Telefonate seien laut Colleen zum Großteil vom Haus der Hookers ausgegangen, die sich bei ihr darüber erkundigen wollten, was sie ihrer Familie gesagt hatte und ob sie vorhabe, zur Polizei zu gehen. Unter den Juroren sind die Meinungen darüber, inwieweit Verständnis für Colleens Lage aufgebracht werden kann, zum Ende ihrer Befragung stark gespalten. Papendicks Bild von einer Ménage à trois im Bondage- und BDSM-Milieu, die in einem Eifersuchtsdrama endete, hält sich hartnäckig in den Köpfen der Entscheidungsträger. Nicht zuletzt, weil Colleens Geschichte vom Leben mit den Hookers eine in sich widersprüchliche ist. Liebe und Hass, Langeweile und Terror, Autonomie und Abhängigkeit, heilige Schrift und tabulose Pornografie, geheime Perversion innerhalb einer von außen betrachtet ganz gewöhnlichen Familie. So inkohärent Colleens Schilderungen an der ein oder anderen Stelle auch wirken mögen, ihr Verhalten spricht Bände. Es ist offensichtlich, dass ihr der von Hooker durch Schmerz und Angst indoktrinierte Gehorsam noch immer in den Knochen steckt. So hält sie an der Passivität fest, die für sie während ihrer 7-jährigen Gefangenschaft zu einem Überlebensgarant geworden ist. Und das in solchem Ausmaß, dass sie es am Ende eines jeden Verhandlungstages oder nachdem der Richter zu einer Pause aufgerufen hat, nicht einmal wagt, aufzustehen. Während sich die Leute um sie herum von ihren Stühlen erheben und sich gesittet aus dem Saal bewegen, bleibt Colleen stoisch auf ihrem Platz sitzen, bis Christine McGuire zu ihr kommt und ihr bestätigt, sie darf aufstehen. Doch weder die Staatsanwältin noch Colleen ahnen, mit welch erdrückender Beweislast Papendick sie im nächsten Schritt der Verhandlung konfrontieren würde. Cameron Hookers Strafverteidiger hat seine Hausaufgaben gemacht. So viel steht fest. Die ganze Anklagebank ist gepflastert mit gelben Zetteln, auf denen die wichtigsten Eckdaten seiner Argumentation stehen. Zuerst hält er Colleen und den Geschworenen das Bild unter die Nase, das während des Familienbesuchs entstanden ist, und Colleen zeigt, wie sie freudig strahlend ihren Arm um Camerons Schultern gelegt hat. Zudem hatte er sich im Vorfeld von der Telefongesellschaft die Aufzeichnung aller eingehenden und ausgehenden Telefonate der Hookers besorgt und fragt, ob sich die Zeugin an das 76-minütige Telefonat erinnern könne, das sie am 14. August um kurz nach Mitternacht mit Cameron geführt habe. Nein, kann sie nicht, doch Papendick ist nicht überzeugt und bleibt bei seiner Taktik. Er betont, wie absurd die Idee einer Company sei und dass niemand so, Zitat, lächerlich leichtgläubig sein könne, um diese tatsächlich zu glauben. Stattdessen unterstellt er Colleen, das von Cameron erschaffene Narrativ der Company nur benutzt zu haben, um einen Grund, eine Entschuldigung zu haben, um bei den Hookers zu bleiben. Eine Unterstellung, die für viele Betroffene sicherlich einen absoluten Tiefschlag bedeuten würde, die Wut und Empörung nach sich zieht. Doch nicht so bei Colleen. In ihrer gewohnt ausdruckslosen und unberührten Art antwortet sie mit ruhiger Stimme: Ich wollte nicht bleiben. Dann zieht Papendick eine Karte aus einem der vielen Aktendeckel auf dem Tisch vor ihm hervor. Wissen Sie, was das ist? Möchte er von Colleen wissen. Sie gibt zu, dass die Handschrift auf der Grußkarte ihre ist und dass sie das Abbild eines Blattes mit einem K auf dem Kartendeckel selbst gemalt habe. Im Inneren stehen die Worte »Alles Gute zum 3. Jahrestag« geschrieben, ebenfalls in Colleens Handschrift. Während Papendick Kopien der Grußkarte unter den Juroren verteilt, setzt er seine Befragung fort. In Anspielung auf die Karte will er wissen, an wen sie die Worte »Nur weil ich dich liebe« gerichtet habe. Wahrscheinlich an Jen, verteidigt sich Colleen, doch Papendick übergeht ihre Antwort und liest weiter aus der Karte vor. »Meine Liebe für dich wächst jeden Tag.« Wieder gesteht Colleen ein, dass sie eben die Art von Liebe für Cameron empfunden habe, die er sie durch seine Kontrolle und Manipulation hatte fühlen lassen wollen. Auch, dass sie zu ihm die drei magischen Worte »Ich liebe dich« gesagt hatte, gesteht sie ein. Doch bleibt sie auch hier bei ihrer Aussage, dass sie dies nur tat, um Cameron milde zu stimmen. Und dann greift der Strafverteidiger zu seinem Opus Magnum, ein bislang nicht ans Tageslicht befördertes Beweismittel und damit der wahr gewordene Albtraum einer jeden Strafverfolgung. Ein Liebesbrief, geschrieben von Colleen an Cameron. »Ich verliebe mich mehr und mehr in dich«, zitiert Papendick weiter, während Colleen protestiert, dass sie den Brief nur geschrieben habe, weil Cameron es ihr befohlen und ihr den Inhalt Wort für Wort zitiert habe. Colleens Fassade bekommt erste Risse. Aus glasigen Augen blickt sie sich hilfesuchend im Gerichtssaal um. Als Papendick sie erneut mit der Vergewaltigung im Ehebett der Hookers konfrontiert, brechen die Dämme. Die Zeugin ohne eine emotionale Regung weint. Es folgt ein weiterer Fragenhagel seitens Papendicks, der im Zeitstrahl und zwischen den Ereignissen jetzt wild hin und her springt. Fast als wolle er Colleen gezielt verwirren, um die Wahrheit auf diese Weise aus ihr herauszubekommen. Und dann, von jetzt auf gleich, hat das alles ein Ende. Papendick nimmt wieder Platz und Colleen sackt nach einem langen und quälenden Verhandlungstag mit einem lauten Seufzen erschöpft auf ihrem Stuhl in sich zusammen. Für Christine McGuire bedeuten die neu entdeckten Beweise eine schlaflose Nacht. Bisher hatte Colleen stets die Fassung gewahrt und den Anschein gemacht, als tangiere sie der Prozess nicht weiter. Doch jetzt ist auch sie beunruhigt. Gegenüber der Staatsanwältin gibt sie zu, schlicht und ergreifend vergessen zu haben, dass diese Briefe existieren. In ihnen heißt es: Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mich zu einer besseren Frau gemacht hat, deine Sklavin zu sein. Aber dann sind da wiederum Zeiten, in denen es mich weniger wie eine Frau fühlen lässt. Du weißt, wie du mich gut fühlen lassen kannst, und dafür liebe ich dich so sehr. Ich wünschte nur, dass meine Träume auch mit dir in Erfüllung gehen könnten, denn ich empfinde eine starke Liebe für dich und ein großes Bedürfnis, mit dir zusammen zu sein. Ich werde dir immer mit aufrichtigem Herzen dienen. Dies ist meine Weihnachtspost, um die Liebe, die ich für meinen Master empfinde, auszudrücken. Du hattest mich darum gebeten, dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe, doch war ich dazu bisher nie in der Lage, weil ich nicht weiß, wie ich beschreiben soll, was ich für dich empfinde. Doch scheint diese Liebe mit jedem Tag stärker zu werden. Es ist mir immer schwer gefallen, meinen Gefühlen mit Worten Ausdruck zu verleihen, doch du entfachst diese Leidenschaft in mir, die es mir ermöglicht, meine Liebe für dich zum Ausdruck zu bringen. Auch spirituell warst du eine große Inspiration für mich, und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich dich dafür liebe. Mehr als Worte es jemals ausdrücken könnten. Es ist nicht leicht, eine Sklavin zu sein, doch für deine Liebe nehme ich all das in Kauf. Ich hoffe, dass du recht behältst, indem du sagst, dass sich die Dinge zum Besseren verändern werden und dass ich eines Tages deine Kinder bekommen werde. Ich verspreche dir, dass ich dir einen Sohn schenke. Ich weiß, dass du stolz auf ihn sein wirst, und ich hoffe, dass du ihn genauso lieben wirst, wie du mich liebst. Ich weiß auch, dass du dir darüber im Klaren bist, dass ich großes Vertrauen in Gott habe, und in der Bibel habe ich gelesen, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich glaube, du weißt ebenso gut, wie wichtig es für mich ist, dass ich alles, was ich tue, mit Gott im Herzen mache. Ich brauche und möchte seine Führung und Stärke. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich es mich gemacht hat, als du mir sagtest, dass du mich, sollte ich eines Tages deine Kinder gebären, zu deiner spirituellen Frau nehmen wirst. Ich bete dafür, dass das eines Tages der Fall sein wird, dass Gott unsere Liebe erkennt und uns seinen Segen gibt und dass auch, wenn ich deine Sklavin und zweite Frau bin, nichts und niemand uns jemals trennen können wird. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ich bete, dass Gott deine Gebete immer erhört und dass dich der Heilige Geist mit der Gabe der Einsicht und des Verständnisses immer recht leiten wird, sodass du immer genau das tust, was deine Seele gut fühlen lässt. Ich liebe dich mehr als Worte es jemals ausdrücken könnten. Kay. Nur weil ich dich liebe. Liebe ist kein einzelner Akt, sondern ein Klima, in dem wir leben. Ein lebenslanges Unterfangen, in dem wir immer lernen, entdecken und wachsen. Sie wird nicht durch einen einzelnen Misserfolg zerstört und nicht durch eine einzelne liebevolle Geste entfacht. Man kann nicht lernen zu lieben, indem man nur eine Person liebt, denn Liebe ist ein Klima des Herzens. Meine Liebe zu dir wächst mit jedem Tag. Du erfüllst mein Leben mit Glück und Liebe, und ich bete, dass dieses Glück und diese Liebe niemals enden wird. In Liebe, Kay. Der einzige Weg aus der Angst führt durch sie hindurch. Den nächsten Prozesstag eröffnet Christine McGuire daher, indem sie die Liebesbriefe direkt adressiert. Colleen erklärt, dass sie die Weihnachtskarte schrieb, weil sie nach 3 Jahren Gefangenschaft etwas zum Feiern haben wollte. Und wer kann es ihr verübeln? Ein Leben in Harmonie ist immerhin ein menschliches Grundbedürfnis. Zudem weist sie darauf hin, dass sie ganz zu Beginn des Briefes schrieb, dass Cameron ihr befohlen habe, ihm zu schreiben, wie sehr sie ihn liebe, und das habe sie, indem sie diese Worte verfasste, getan. Auch der Wunsch, seine Kinder zu bekommen, sei nicht auf ihrem Mist gewachsen, sondern einzig und allein durch Cameron immer und immer wieder an sie herangetragen worden. Um ihre Zeugin zu entlasten, hebt McGuire im weiteren Verlauf der Verhandlung jedes Wort und jede Zeile hervor, die auf Kays Rolle als Sklavin hindeutet. So adressiert sie Hooker in den Briefen zum Beispiel ausnahmslos mit Master und schrieb, es ist nicht leicht, eine Sklavin zu sein. Doch alles in allem sorgen die vor Liebe und Entzückung nur so triefenden Zeilen auch bei Colleen selbst für große Verwirrung. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich das geschrieben habe, sagt sie. Nachdem Colleen das Kreuzverhör über sich hat ergehen lassen, wird sie endgültig aus dem Zeugenstand entlassen. Den folgenden Verhandlungstagen, in denen noch viele weitere Zeugen aussagen, darunter auch Nachbarn der Hookers und Angehörige, wird sie nicht persönlich beipflichten. Staatsanwältin Christine McGuire hat sich die Aussagen mit der, so glaubt sie, größten Beweiskraft gegen Papendicks Argumentation für den Schluss aufgehoben. In der dritten Prozesswoche wird der Mediziner Dr. Michael J. Svolvakis in den Zeugenstand gerufen. Er ist ein erfahrener Experte, wenn es darum geht, Opfer sexualisierter Gewalt anhand physischer Verletzungen als solche zu erkennen. Bereits am 4. Dezember 1984 hatte sich Colleen Stan einer genauen Untersuchung bei dem Mediziner unterzogen. Wunden verheilen, doch geht jahrelange Folter und Misshandlung niemals spurlos an den Betroffenen vorbei. So führt der Arzt als erstes an, dass Colleen Stans Haar weitaus schütterer und dünner ist, als man es bei einer jungen Frau in ihrem Alter erwarten würde. Auch ihre Haut ist blass und fahl, nahezu durchscheinend. Ein Umstand, der sich auf eine jahrelange Unterernährung zurückführen lassen könnte, doch das bleibt Spekulation. Zudem sind einige Narben, die er an Colleens Körper festgestellt hatte, aktenkundig geworden. Eine an der Brust und von besonderer Bedeutung, zwei Narben an den Knochenvorsprüngen beider Handgelenke, die sich auf Handschellen oder enge Fesseln zurückführen ließen. Dieselben Narben finden sich ebenfalls an ihren Knöcheln. Auch die Innenschenkel weisen eine eher unübliche Art des Narbengewebes auf, welches häufig bei Verletzungen verursacht durch elektrische Verbrennungen zu beobachten ist. Dr. Wolvakis bestätigt außerdem, dass die anatomischen Gegebenheiten Colleens Aussage stützen, wonach Cameron Hooker ihr einen Labialring eingesetzt habe. Jetzt, wo das Gericht über die physischen Wunden, die Colleens Martyrium belegen, im Bilde ist, wird es Zeit für die Begutachtung der psychischen Wunden. Als nächstes wird Psychologe Professor Dr. Christopher Hatcher vernommen. Auf seine Aussage lastet große Hoffnung. So könnte er das nötige Wissen verfügen, den Geschworenen Colleens teils widersprüchliches Verhalten, Stichwort Liebesbriefe, während und nach der Gefangenschaft wissenschaftlich fundiert zu erklären. Seine Berufserfahrung und Expertise spricht für sich. So ist er nicht nur Direktor des Family Therapy Programs des Langley Porter Instituts in San Francisco tätig, er fungierte auch schon als Berater an vielen Universitäten von London bis Hongkong. Zudem hat er an diversen Trainingsprogrammen teilgenommen, die sich mit Hypnose, Terrorismus und Opferverhalten befassen und Stipendien für die Erforschung des Verhaltens von Geiseln erhalten. Er gehört einer Vielzahl von Berufsverbänden an und hatte diverse wissenschaftliche Arbeiten über das Verhalten von Geiseln, gewalttätiges Verhalten bei Erwachsenen und zielgerichtete Manipulation verfasst. In der Vergangenheit hatte er bereits für das US-Justizministerium, Scotland Yard, die Polizei von Hongkong, das San Francisco Police Department, das LA Police Department und den US-Geheimdienst gearbeitet. Für alle Anwesenden besteht kein Zweifel. Dieser Mann versteht sein Handwerk. Und auch mit Sadomasochismus und Bondage-Disziplinierungsverhalten hatte er sich schon genauer auseinandergesetzt. Als McGuire ihn nach der Definition dieser Praktiken fragt, holt er aus. Die Definition mache erforderlich, dass diese Konzepte in Relation einer Dimension betrachtet werden. So sei beispielsweise dominantes Verhalten einer dominanten Person gegenüber einer unterwürfigen erst einmal nichts Ungewöhnliches und bewege sich daher in einem normativen Rahmen. Im Beziehungskontext würde das bedeuten, der eine Part trifft die Entscheidungen, der andere leistet Folge. Wird diese Dynamik in einen sexuellen Kontext übertragen, entsteht aufgrund des Machtgefälles eine Spannung, die oft als aufregend empfunden wird. Im Fall von Bondage werde durch verschiedene Praktiken, zum Beispiel durch das Anlegen von Fesseln, das Machtgefälle und dadurch auch diese sexuelle Spannung vergrößert. Zumindest bei den Individuen, die sich einvernehmlich auf dem Kontinuum zwischen Devot und Dominant befinden. Sadomasochismus sei laut des Experten jedoch mehr als das. Hier gehe es nicht nur um Bewegungsunfähigkeit durch Fesseln, sondern um das Geben und Empfangen von Schmerz, was als sexuell erregend empfunden wird. In der Regel geschieht all das einvernehmlich, doch gäbe es Individuen, die sich ganz am anderen Ende dieses Kontinuums wiederfinden, bei denen der Trieb und die durch den Sadismus empfundene Stimulation so stark seien, dass sie ein anderes Individuum einsperren und manchmal sogar töten, während sie verschiedene Fantasien an ihm ausleben. Doch stünden diese Individuen weit außen, ganz am anderen Ende des Kontinuums. An dieser Stelle zeichnet der Experte mit der Hand eine unsichtbare Linie in die Luft. Und genau an diesem Ende befinde sich auch Cameron Hooker. Professor Hatcher ist gut mit dem Fall vertraut. Im Vorfeld hatte er sämtliche Akten zu dem Fall studiert, ein persönliches Interview und mehrstündige Telefonate mit Colleen Stan und jeweils ein fünfstündiges Telefonat und ein fünfstündiges Interview mit Janice Hooker geführt. Vom Haus an der Oak Street und dem Trailer in der Pershing Road hatte er sich gar persönlich ein Bild gemacht und anschließend alle Beweise gesichtet. Darunter auch die achtstündige Aufzeichnung der Polizeivernehmung von Colleen und Janice. Im nächsten Schritt bittet McGuire Professor Hatcher, den Begriff Zwang für die Geschworenen etwas genauer einzuordnen. Wieder bedient sich der Experte am Beispiel des Kontinuums, um dieses Konzept allen Anwesenden näher zu bringen. Wer links die bloße Überzeugungskraft steht, steht in der Mitte der Zwang. Laut des Experten würde beim Zwang ein außerordentlicher Druck auf ein Individuum ausgeübt werden, um es dazu zu bringen, eine Handlung auszuführen oder zu begehen. Dieser Druck könne psychischer oder physischer Natur sein. Auf der ganz rechten Seite des Kontinuums stehe das, was vom Volksmund als Gehirnwäsche bezeichnet wird. Dabei wird eine Person nicht nur unter Druck gesetzt, etwas zu tun oder zu unterlassen, sondern ihre Selbstwahrnehmung, ihre Werte, ihr Wesen und ihre Weltanschauung werden vollständig verändert. Gehirnwäsche sei ein relativ seltenes Phänomen und doch reiche Colleens Martyrium aus, um den Willen der meisten Menschen vollständig zu brechen und ein gewünschtes Verhaltensmuster widerstandslos zu erzwingen, so der Professor. Beispiele von Fällen, in denen die Psyche eines Menschen gebrochen wurde, finden sich vor allem im geschichtlich-politischen Kontext. So seien vor allem von den Sowjets und in China Techniken entwickelt worden, die ein geeignetes Mittel seien, um Verhalten oder ein Geständnis zu erzwingen, und das bis zu dem Punkt, an dem eine Person jeden Widerstand aufgebe und alles tue, was man von ihr verlange. Die Staatsanwältin möchte daraufhin wissen, welche Schritte man befolgen müsse, um den Willen eines Menschen zu brechen, woraufhin Professor Hatcher, ganz wie von ihr erhofft, eine Erläuterung anführt, die aus Colleen Stans Vita über die letzten Jahre entsprungen sein könnte.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty. On all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Schritt 1. Eine plötzliche, unerwartete Entführung, gefolgt von einer schnellstmöglichen Isolation. Weigern Sie sich, Fragen zu beantworten und stecken Sie die Gefangenen in eine zellenähnliche Umgebung. Ziehen Sie ihnen die Kleider aus und beginnen Sie mit der Demütigung und Erniedrigung, erklärt Hatcher, wobei die Zelle die Idee etabliert, dass die schlimmsten Befürchtungen wahr werden könnten und die Entblößung das Gefühl der Verletzlichkeit verstärkt. Schritt 2. Durch Gewalt in jedweder Form die eigene Unberechenbarkeit demonstrieren und um den Gefangenen zu schockieren. Schritt 3. Tageslichtdeprivation. Wir alle sind sowohl biologisch als auch psychologisch an eine bestimmte Tag-Nacht-Folge gewöhnt, indem diese entweder durch eine vollständig abgedunkelte oder dauerhaft beleuchtete Umgebung durcheinandergebracht wird, wird das Gefühl der Verwirrung und der Orientierungslosigkeit und damit einhergehend auch die empfundene Hilflosigkeit verstärkt. Schritt 4. Körperliche Funktionen wie das Wasserlassen werden kontrolliert und nur noch Erlaubnis unter Anwesenheit verrichtet, um das Gefühl der Privatsphäre zu stören. Wenn eine Person sich selbst beschmutzt und nicht in der Lage ist, sich selbst zu reinigen, wird das aufkommende Schamgefühl dafür sorgen, dass die Person alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Erlaubnis zu erhalten, ihre Hinterlassenschaften zu beseitigen. Schritt 5. Die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr wird kontrolliert und stark reduziert. Nahrung und Flüssigkeit sind Überlebensgaranten, über die die Peiniger verfügen. Dies trägt dazu bei, dass sich die Gefangenen von den Entführern abhängig machen. Schritt 6. Strafe ohne jeden ersichtlichen Grund. Anfangs wird die entführte Person versuchen, sich einen Reim auf die plötzliche Bestrafung zu machen. Doch wenn sie keine Ursache findet, wird dies zu einer Akzeptanz der unberechenbaren Situation führen. Schritt 7. Vom Opfer wird verlangt, für alles und ständig um Erlaubnis zu bitten. Diese Technik dient als eine Art Disziplinarverfahren. Schritt 8. Es wird ein Muster sexueller oder physischer Gewalt etabliert, um der Person zu verstehen zu geben, dass ihr neues Leben von jetzt an so aussehen wird und dass sich die Dinge dauerhaft verändert haben. Schritt 9. Der Entführer ist der einzige Sozialkontakt und die einzige Informationsquelle für die entführte Person. Soziale Interaktion ist ein menschliches Grundbedürfnis und aus Ermangelung einer Alternative wird sich die gefangene Person auf der Suche nach Kontakt und Informationen an den Peiniger wenden, wodurch die Abhängigkeit und die Verbindung zwischen Opfer und Täter gestärkt wird. Schritt 10. Die Präsentation eines Ziels oder eines Modells für zukünftiges Verhalten, das vorführt, wie man dem Entführer gefallen kann und wie gefälliges Verhalten belohnt wird. Schritt 11. Drohung, dass im Falle einer Flucht oder bei Widerstand den Angehörigen dasselbe Schicksal bevorsteht. Schritt 12. Damit drohen, die gefangene Person an eine noch viel skrupellosere Instanz zu verkaufen. Schritt 13. Schläge und Folter sollen weiterhin ausgeführt werden. Schritt 14. Die irrelevante Milde. Es werden kleine Privilegien ohne ersichtlichen Grund zugelassen, was ebenfalls zu Verwirrung dient und die gefangene Person gefügiger macht. Schritt 15. Schriftliche Geständnisse einholen und Dokumente aufsetzen und unterschreiben lassen, die vertraglich festhalten, dass der Gefangene immer mehr Kontrolle abgibt. Schritt 16. Neue Verhaltensziele setzen. Zwang, der dem allgemeinen Verständnis einer Gehirnwäsche entspricht, erklärt Hatcher, ist enorm zeitaufwendig. Die meisten Entführer schaffen es nicht, dieses Muster über einen langen Zeitraum hinweg durchzuführen, da früher oder später das eigene Leben dazwischen kommt. Aus diesem Grund sei es notwendig, dass die Täter auch ohne ständige physische Überwachung maximale Kontrolle über ihre Opfer haben. Eine Möglichkeit, um dies zu tun, bestünde darin, den Gefangenen zu erlauben, sich um die persönliche Hygiene zu kümmern, Kleidung zu tragen oder etwas Privatsphäre zu haben. Indem der Peiniger dann zwischendurch immer wieder unangekündigt und plötzlich auftaucht, ließe sich in Kombination mit allen vorangegangenen Schritten eine Opfer-Täter-Dynamik etablieren, die dem Opfer ein Gefühl gibt, als sei der Täter allgegenwärtig. Staatsanwältin McGuire fragt, wie man an all diese Informationen gelangen könne, woraufhin Professor Hatcher drei zuverlässige Quellen nennt. Erstens das Psychologiestudium. Zweitens die Strafverfolgungs- und Militärstreitkräfte von Ländern, die den Menschenrechten wenig Beachtung schenken. Und drittens die geläufige SM-Literatur. Cameron Hooker könnte also im Vorfeld durch die Pornografie, die er konsumierte, Zugang zu der Wie-breche-ich-einen-Menschen-Anleitung gehabt haben. An dieser Stelle präsentiert Christine McGuire ein weiteres erstaunliches Beweismittel. Ein Artikel des We Magazines aus der Juni-Ausgabe 1976 mit dem Titel Gehirnwäsche, wie man den menschlichen Geist in 5 einfachen Schritten verdreht, bricht und verstümmelt. Schritt 1. Ergreifen Sie das Opfer und entführen Sie es. Schritt 2. Isolieren Sie das Opfer und machen Sie es zum Überleben vollständig von Ihnen abhängig. Schritt 3. Dominieren Sie das Opfer und ermutigen Sie es, Ihre Anerkennung zu suchen. Schritt 4. Instruieren Sie das Opfer und erziehen Sie es neu, gemäß Ihrer Ideologie zu denken und zu handeln. Schritt 5. Verführen Sie das Opfer und geben Sie ihm ein neues sexuelles Wertesystem. Der Artikel ist ein weiterer Beweis dafür, dass Cameron Hooker weitaus weniger an experimentellen Sexpraktiken als an der absoluten Kontrolle über einen Menschen interessiert gewesen ist. Fortlaufend teilt Professor Hatcher seine Einschätzung über eine Auswahl von Artikeln aus Hookers Bibliothek mit den Geschworenen. Darunter literarische Schätze mit Titeln wie »Das gefangene Dienstmädchen«, »Sexsklave zu verkaufen« und aktuelle Fälle von sexueller Sklaverei. Zudem führt er eine Vielzahl von Vergleichsfällen an, bei denen die Opfer zwar in der Überzahl waren und etliche Gelegenheiten zur Flucht gehabt hätten, doch diese niemals ergriffen hatten. Es mag sich dem Verständnis der Menschen entziehen, wie ein Individuum augenscheinlich freiwillig in Gefangenschaft bleibt, obwohl es wiederkehrend die Chance zur Flucht hat. Doch haben die meisten von ihnen eine solche Tortur, wie in den 16 Schritten beschrieben, auch noch nie am eigenen Leib erlebt. Also, wer sind wir, um über Colleens Verhalten während ihrer Gefangenschaft, so unnachvollziehbar es auf uns auch wirken mag, zu urteilen? Fakt ist, es ist möglich, den menschlichen Geist zu brechen. Das hat Professor Hatchers Monolog den Geschworenen nun mehr als verdeutlicht. Und indem er die 15 Zwangstechniken im Folgenden Schritt für Schritt auf den Fall anwendet, verleiht er seinen Worten besonderen Nachdruck. Indem der Psychologe Licht in die dunkelsten Stunden der Colleen Stan bringt, bringt er Stück für Stück das von Papendick erschaffene Konstrukt, die Geschädigte sei freiwilliger Teil einer Ménage à trois gewesen, zum Einsturz. Er kommentiert die Tatsache, dass es Gefangenen erlaubt ist, neue Aktivitäten in ihrer neuen Umgebung auszuführen und das unter der Anwesenheit anderer unwissender Menschen mit den Worten: Die Tatsache, dass diese Situationen nicht zu einer Entdeckung führen oder dazu, dass sich jemand einmischt, bestärkt die Idee in den Köpfen der Gefangenen, dass ihr Leben jetzt nun einmal so ist und dass sie es akzeptieren müssen. Zudem vergleicht er die Mentalität eines Täters, der zu so etwas fähig ist, mit der eines Jägers. Für beides ist ein großes Maß an Geduld nötig. Und die Analogie reicht noch weiter. Anfangs ginge es den Tätern um das Auserkoren ihrer Beute, das Stalken und das Gefangennehmen. Später gilt es, anstatt sie einfach zu töten, das Katz-und-Maus-Spiel weiterzuführen und diese Personen nach dem eigenen Gusto abzurichten. Mit der Zeit stelle sich eine gewisse Neugier ein. Wie weit kann ich gehen? Wie weitreichend ist meine Kontrolle? Auch das Risiko, das mit dem Glücksspiel der langen Leine einhergeht, mag auf viele Täter eine unterhaltsame Wirkung haben. Genauso wie die Befriedigung, die durch das Gefühl der Überlegenheit entsteht und aus der Gewissheit resultiert, jetzt mit höherem Einsatz spielen zu können. Sollten eigene Bedenken bezüglich der Festnahme vorhanden sein, so werden diese spätestens aus dem Weg geräumt, wenn der Täter bemerkt, dass er der gefangenen Person den Kontakt zu anderen Menschen mit der Gewissheit, dass sie dennoch zu ihm zurückkehren wird, erlauben kann. Zu guter Letzt kommt Professor Hatcher auf die Liebesbriefe zu sprechen, deren Inhalt die Meinungen in der Jury stark gespalten hatte. Der Experte weist darauf hin, dass die Liebesbriefe mit vielen Aussagen, die in der SM-Literatur häufig zu finden sind, übereinstimmen und dass es durchaus üblich ist, dass Gefangene das verdrehte Glaubenssystem ihrer Peiniger wiedergeben. Colleen habe, laut der Einschätzung des Psychologen, eine große Abhängigkeit mit ihren Peinigern verbunden. Zudem hat es im Fall ihrer Befreiung keinen harten Bruch gegeben, bei der ihre Entführer beispielsweise umgehend verhaftet wurden. Stattdessen bestand selbst nach ihrer Rückkehr zu ihrer Familie weiterhin die Gefahr, dass Cameron Hooker versuchen könnte, sie zu verfolgen und zurückzuholen. Indem sie den Kontakt zu ihrem Peiniger aufrechterhielt, verschaffte sie dieser großen Sorge Erleichterung. Dadurch, dass Colleen durch die regelmäßigen Telefonate wusste, was die nächsten Schritte der Hookers seien oder eben nicht sein würden, konnte sie nach und nach die Erfahrung machen, nichts mehr befürchten zu müssen, und lernen, dass sie sich langsam aber sicher einen Teil der Kontrolle zurückgeholt hatte. Auch, dass Entführungen nicht zur Anzeige gebracht werden, sei laut Hatcher nicht unüblich. Stattdessen neigen die Betroffenen dazu, die Aufgabe der Vergeltung oder Bestrafung jemand anderem zu überlassen, zum Beispiel einer höheren Macht wie Gott oder dem Karma. An dieser Stelle zitiert er aus einem von Colleens Briefen, den sie nach ihrer Befreiung an Janice geschickt hatte. Ich will nicht Gott spielen und ich vergebe dir und Cameron. Mal ganz davon abgesehen, dass ein rechtliches Verfahren die Opfer dazu zwingt, ihr Trauma ein weiteres Mal zu durchleben, was, wie alle Anwesenden vor wenigen Tagen bei Colleen höchstpersönlich mit ansehen konnten, kein leichtes Unterfangen ist. Als der Psychologe seine Ausführungen beendet, ist klar, welche Macht Cameron Hooker durch Zwang und Manipulation über Colleen hatte. Dass sie nach all den Jahren unter seiner Kontrolle nicht mehr war als eine Marionette, die auch ohne sein Zutun jeder seiner Bewegungen folgte. Für wen es mit der Kontrolle nicht so gut läuft, ist Strafverteidiger Papendick. Im Kreuzverhör hat der ansonsten so wortgewandte Jurist große Schwierigkeiten, den erfahrenen Psychologen, der jede seiner Fragen ruhig und besonnen beantwortet, aus dem Takt zu bringen. Stattdessen spielen die Antworten auf seine bohrenden Fragen dem Standpunkt der Strafverfolgung genau in die Karten. So will Papendick zum Beispiel wissen, wie sich eine Zwangssituation auf das menschliche Verhalten auswirkt, woraufhin Hatcher erwidert, dass sich in erster Linie wohl ein abflachender Affekt einstellen würde. Der Affekt meint den Ausdruck eines Menschen und wie sehr wir unsere Emotionen durch Gestik und Mimik nach außen tragen. So ist bei den meisten Betroffenen zu beobachten, dass sie vollkommen nüchtern von ihrem erlebten Trauma berichten, was für den Beobachter meist ein groteskes Bild abgibt. Doch alle im Gerichtssaal Anwesenden kennen dieses Bild. Sie alle hatten es vor wenigen Tagen gesehen, als Colleen die Gräueltaten, die im Haus der Hookers angetan wurden, bis ins kleinste Detail wiedergab und das mit einer bemerkenswerten Abgeklärtheit, als wäre all das nicht ihr, sondern einer entfernten Bekannten widerfahren oder als handele es sich bei dem Erlebten lediglich um einen bösen Traum. Ein Phänomen, das uns an die in Teil 1 thematisierte Dissoziation erinnert, unter dessen Einfluss Colleen zum Zeitpunkt ihrer Zeugenaussage noch immer stand. Des Weiteren sei nach der Befreiung aus einer Zwangssituation häufig zu beobachten, dass die Betroffenen große Bemühungen anstellen, ihr altes Leben zurückzubekommen, und das so schnell wie möglich. Die Sehnsucht nach Normalität ist nach einer solchen Ausnahmeerfahrung groß, und bevor sie sich dem Trauma stellen können, müssen sie zunächst einen sicheren Rahmen schaffen, der sie zusammenhält, während sie nach und nach mehr mit dem Gefühl konfrontiert werden, dass ihr Innerstes zu zerbrechen droht. Und genau das hat Colleen nach ihrer Befreiung getan. Mit unzufriedener Miene beendet Papendick sein Kreuzverhör und Professor Hatcher, der Christine McGuire mit seiner Aussage große Dienste erwiesen hat, wird aus dem Zeugenstand entlassen. Als nächstes wird Papendicks Mandant, der Angeklagte Cameron Hooker, auf seinem Stuhl Platz nehmen und sich vor den Geschworenen für die ihm vorgeworfene Entführung, Körperverletzung, Vergewaltigung und sexueller Nötigung sowie die langjährige Gefangennahme Colleen Stans verantworten müssen. Auch am Tag seiner Aussage hat Hooker augenscheinlich großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt. Misstrauische Blicke verfolgen ihn auf seinem Weg in den Zeugenstand. Zuerst macht es den Anschein, als würde er ein vollumfängliches Geständnis ablegen. Seine Schilderung der Entführung deckt sich mit den Aussagen von Janice und Colleen, doch dann schlägt er einen anderen Weg ein und seine Version der Ereignisse distanziert sich von der der Staatsanwaltschaft. So gibt er zwar zu, Colleen mit vorgehaltenem Messer entführt zu haben, bestreitet aber, ihr das Messer an die Kehle gehalten zu haben. Auf die Frage seines Verteidigers, warum er die damals 20-Jährige entführt habe, antwortet er, dass er die Fantasie hatte, Bondage-Praktiken an einem Mädchen zu üben, das nicht Nein sagen könne. Aber warum fiel seine Wahl ausgerechnet auf Colleen? Warum sie? Hooker sagt, ihm sei Colleens nervöses Wesen gleich aufgefallen. Auf ihn habe sie unruhig und schreckhaft gewirkt, und da habe er gewusst, sie ist das perfekte Opfer. Mittels seiner genauen Beobachtungsgabe will er erkannt haben, dass die junge Frau ihm nicht viele Schwierigkeiten machen würde. Und er sollte Recht behalten. Hooker gibt zwar zu, das Verbrechen begangen zu haben, doch mildert er die Ausführung dessen stark ab. Während seiner Aussage gibt er sich schelmisch jungenhaft und präsentiert sich in der Rolle als Colleens Entführer und Master nahezu fürsorglich. So habe Colleen, als er sie auf offener Straße antraf, unter Drogeneinfluss gestanden. An dieser Stelle sei gesagt, dass es absolut keine Hinweise darauf gibt, dass Colleen Stan wirklich jemals mit illegalen Substanzen in Kontakt gekommen war. Als Hooker dann zu Hause angekommen, seine Bondage-Fantasie mit Colleen in die Tat habe umsetzen wollen, habe er schnell gemerkt, dass dies nicht funktioniere und umgehend von ihr abgelassen. Daran, mit ihr Sex zu haben, sei er nicht interessiert gewesen. Nach dem gescheiterten Bondage-Versuch habe er eigentlich vorgehabt, seine Gefangene gleich am nächsten Morgen wieder laufen zu lassen. Doch habe sie der Entzug derartig krank gemacht, dass es gar unverantwortlich gewesen wäre, sie in diesem Zustand nach Hause zu schicken. Stundenlang habe er mit ihr im Keller gesessen, ihr zugehört und ihre Hand gehalten, während sie ihn nach Drogen angefleht haben soll. Und so seien die beiden durch viele lange Gespräche und gemeinsame Nächte regelrecht zusammengewachsen, bis ihm und Janice dämmerte, dass sie bereits mehrere Monate mit Colleen unter einem Dach verbracht hatten und dass das jetzt wohl ihr neues Leben sein würde. Außerdem habe Hooker keinen Weg gesehen, wie er Colleen hätte freilassen sollen, ohne anschließend im Gefängnis zu landen. Seine Antworten formuliert der Angeklagte ruhig und kontrolliert, was im starken Kontrast zu den grausamen Taten steht, die ihm zur Last gelegt werden. In seinen Aussagen versucht er im Folgenden, Colleen Stan als eine willige und einvernehmliche Partnerin darzustellen, die nach ihrer Entführung freiwillig in die Beziehung und die sadomasochistischen Praktiken eingewilligt habe. Laut seiner Darstellung war alles, was zwischen ihnen passiert sei, von Colleen gewollt und mit ihrer Zustimmung geschehen. Er sei es gewesen, der ihr den Beischlaf aus Loyalität gegenüber seiner Frau immer verweigert hatte, doch habe Colleen dafür mit der Zeit immer weniger Verständnis aufbringen können. Als sein Verhältnis zu der Gefangenen daraufhin zunehmend inniger wurde, sei es zwischen den beiden Frauen dann zu Eifersüchteleien gekommen. So lautet seine Version der Geschichte. Es dauert jedoch nicht lang, bis er sich in schwere Widersprüche verstrickt. So fragt Papendick, ob Colleen in den ersten 6 Monaten den Keller verlassen durfte, was Cameron entschieden verneint, wobei er nur wenige Minuten zuvor behauptet hatte, dass Colleen 1 oder 2-mal die Woche baden durfte. Die Idee, einen Sklavenvertrag aufzusetzen, sei laut Hooker von Janice gekommen und habe Colleen die Freiheit eingeräumt, jeden Abend gemeinsam mit Janice und ihm zu Abend zu essen. Er gesteht, der Gefangenen vereinzelte Lügengeschichten erzählt zu haben, um sie an eine Bedrohung durch die Company glauben zu lassen, doch streitet er ab, jemals ihre Familie bedroht zu haben. Eines Morgens sei Colleen dann zu ihm in die Küche gekommen und habe von sich aus gefragt, ob sie ihr Privileg der Freiheit behalten dürfe, wenn sie freiwillig bleibe, woraufhin er seine Arme für eine Umarmung ausgebreitet und sie in der Familie willkommen geheißen habe. Colleen sei ihres alten Lebens müde gewesen und Cameron habe ihr ein Baby in Aussicht gestellt, was sie zu dem Entschluss zu bleiben geführt haben soll und der Labialring habe als eine Art Ehering fungiert. Die Wahrheit über die Company habe er ihr aus Angst, er würde sie verlieren, sobald seine Lüge auffällt, verschwiegen. Und mit der Zeit hätten auch die beiden Frauen ihre Streitigkeiten beigelegt und seien zu guten Freundinnen geworden. Ende gut, alles gut. Doch dann sei der Tag gekommen, an dem ihn beide Frauen aus heiterem Himmel verlassen haben. Colleen habe ihn von der Bushaltestelle aus angerufen und ihm versichert, nicht zur Polizei zu gehen, doch sei es für sie an der Zeit gewesen, zu ihrer eigenen Familie zurückzukehren. Cameron seien daraufhin die Tränen gekommen. Er habe ihr gesagt, wie sehr er sie liebe, doch habe er sie ziehen lassen wollen. Als McGuire ihn im Kreuzverhör mit der Frage konfrontiert, warum er die Kopfbox gebaut habe, entgegnet Hooker, dass er dies tat, damit Colleen schreien konnte, ohne dass die ganze Nachbarschaft es hören würde. Und warum haben sie da nicht einfach einen Knebel verwendet? Bohrt die Staatsanwältin weiter, woraufhin der Angeklagte kontert, die funktionieren nicht so gut, sie sollten die Dinger mal ausprobieren, dann wissen sie, wovon ich rede. Womit er sich viele runterfallende Kinnladen und aus der ein oder anderen Saalecke sogar ein Lachen einhandelt. Doch davon lässt sich Christine McGuire nicht beirren. Stattdessen möchte sie von Hooker wissen, ob er Janice auch während ihrer Schwangerschaft an der Apparatur, die er selbst als Ex bezeichnet, aufgehängt habe, was er verneint. Kommentarlos zieht die Staatsanwältin ein Foto aus ihrem Aktendeckel. Auf ihm ist eine hochschwangere Janice zu sehen, die an beiden Handgelenken gefesselt von einer Art Andreaskreuz hängt. Und schon geht sie dahin, die flapsige Großspurigkeit. An ihre Stelle treten Demut und Verunsicherung. Am Ende seiner Anhörung bleibt das Bild, das die Anklage von Cameron Hooker zeichnet, als jemand, der seine Macht und Kontrolle ausnutzte, um Colleen zu unterwerfen und ihres freien Willens zu berauben, stark im Fokus der Jury. Und damit hat Christine McGuire, als sie am 18. Oktober 1985 das Gericht von San Mateo verlässt, ihr Ziel erreicht. In den folgenden Wochen werden noch 12 weitere Zeugen vernommen, darunter Angehörige beider Parteien, wobei sich das Bild, das sie von Colleen Stan während ihrer Gefangenschaft zeichnen, stark voneinander abweicht. Während die einen berichten, sie habe auf sie stets einen glücklichen Eindruck als Babysitterin der Hookers gemacht, sagen die anderen, dass ihnen ihr unterwürfiges Verhalten zu denken gegeben hatte. Zudem wird noch eine Ex-Freundin Hookers aus Jugendtagen angehört. Auch sie berichtet von seiner Neigung zu extremer Kontrolle und Gewaltfantasien, insbesondere in Bezug auf sadomasochistische Praktiken. Auch bei ihr will er den Versuch unternommen haben, sie in diese Fantasien hineinzubeziehen und seine Dominanz an ihr auszuleben. Ihre Aussage unterstützt die Darstellung der Anklage, dass Hooker bereits vor der Entführung von Colleen Stan ein Muster von gewalttätigem, kontrollierendem Verhalten gezeigt hat. Am Ende eines langen Prozesses gegen Cameron Hooker legen sowohl die Anklage als auch die Verteidigung alle abschließenden Argumente dar. Staatsanwältin Christine McGuire betont in ihrem Abschlussplädoyer, dass Colleen Stan über 7 Jahre hinweg grausam und systematisch von Hooker gefangen gehalten und missbraucht worden war. Sie argumentiert, dass Hooker mit perfider Raffinesse ein Netz aus Lügen gesponnen hatte, um Colleen psychologisch zu brechen und sie glauben zu lassen, dass sie keine Möglichkeit hatte zu entkommen. McGuire erinnert die Jury daran, dass Hooker das Konzept der Company erfunden hatte, um Colleen in ständiger Angst zu halten, dass sie oder ihre Familie getötet würden, wenn sie fliehen sollte. Sie hebt hervor, dass Colleen unter extremen Bedingungen gelitten hatte und dass Hooker ihre völlige Abhängigkeit und Isolation bewusst herbeigeführt hatte. Die Verteidigung, vertreten durch Joseph Papendick, versucht hingegen Zweifel an Colleens Aussagen zu säen. Papendick argumentiert, dass Colleen, obwohl sie missbraucht wurde, zeitweise Freiheiten gehabt habe, die darauf hindeuten, dass sie vor Gericht nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Er zweifelt die Glaubwürdigkeit von Colleen und Janice an und beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, warum Colleen nicht geflohen sei, obwohl sie Gelegenheiten dazu gehabt habe. Papendick bemüht sich, Colleens Verhalten als widersprüchlich darzustellen und will die Jury davon überzeugen, dass ihre Unfähigkeit, die Polizei zu informieren, darauf hindeute, dass sie sich freiwillig in einer Beziehung mit Hooker befunden habe. Christine McGuire schließt die Argumentation mit der Aussage, dass Colleen durch psychologischen Terror gebrochen worden sei. Sie betont erneut die Brutalität und den manipulierten Willen Colleens, was es ihr fast unmöglich gemacht habe, sich aus Camerons teils auch unsichtbaren Fesseln zu befreien. Und dann heißt es warten. Die Geschworenen ziehen sich zurück, um über den Fall zu beraten. Am Ende eines langen Prozesses, der sowohl Colleen als auch Christine McGuire einiges abverlangt hatte, erklärt die Jury Cameron Hooker für schuldig. Die Geschworenen sind sich darüber einig, dass Hooker Colleen Stan jahrelang in einem Zustand der extremen Unterdrückung und gegen ihren Willen gefangen gehalten hatte. Am Morgen des 22. November 1985 folgt die Urteilsverkündung. Dieses Mal betritt Cameron Hooker den Gerichtssaal jedoch in einem orangenen Overall und auch Colleen pflichtet der Urteilsverkündung ausnahmsweise persönlich bei. Als sie zum ersten Mal seit ihrer Aussage den Raum betritt, wirkt sie angespannt. Nach staatlichem Recht haben die Opfer, bevor der Richter das Urteil fällt, noch einmal die Möglichkeit, sich direkt an ihn zu wenden. Colleen nimmt diese Gelegenheit wahr, doch lässt sie das in eloquenter Sprache verfasste Plädoyer stellvertretend durch ihren Anwalt verlesen. In der Ansprache bittet sie Richter Knight, Cameron Hooker so lange wie möglich wegzusperren, damit das, was ihr widerfahren ist, nie wieder jemand anderem passieren kann. Dann ergreift der Richter selbst das Wort. Ich halte diesen Angeklagten für den gefährlichsten Psychopathen, mit dem ich je zu tun hatte, da er das Gegenteil von dem ist, was er zu sein scheint. Solange er lebt, wird er eine Gefahr für Frauen darstellen und ich beabsichtige, die höchstmögliche Strafe zu verhängen. Unter Berufung auf Hookers Muster gewalttätigen Verhaltens und sein hohes Maß an Gefühlslosigkeit und Grausamkeit verurteilt Richter Knight den Angeklagten für die Summe aller Sexualdelikte und die bewaffnete Entführung Colleen Stans zu einer 104-jährigen Haftstrafe ohne Aussichten auf eine vorzeitige Entlassung. Während Richter Knight das Urteil verliest, bleibt Cameron Hookers Mimik, abgesehen von einem kleinen Lächeln, als er auch noch zu einer Geldstrafe in Höhe von $50,000 verurteilt wird, vollkommen ausdruckslos. Nachdem sein Urteil durch den Richter verkündet wurde, lehnt er sich seinem Anwalt entgegen und sagt: »Ich möchte, dass Sie dem Richter meinen Dank aussprechen. Ich werde im Gefängnis eine Bibliothek, einen Fitnessraum und ausreichend Zeit haben, diese Vorzüge zu genießen. Ein solches Leben ist immer noch besser als eines mit diesen beiden Frauen.« Colleen fällt in diesem Moment eine unglaubliche Last von den Schultern. All der Aufwand, all der Schmerz, das erneute Durchleben der dunkelsten Stunden ihres Lebens sollte sich am Ende also doch gelohnt haben. Obwohl sie nur wenige Tage persönlich anwesend war, hatte sie der Prozess viele Nerven gekostet. Durch die andauernde Anspannung hatte sie in den letzten 5 Wochen ganze 14 Kilo verloren, doch heute strahlt sie zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit über das ganze Gesicht. Die Tatsache, dass Cameron Hooker nie wieder dazu in der Lage sein wird, sie oder irgendwen anderen zu verletzen, bedeutet für sie die endgültige und unwiderrufliche Befreiung aus seiner Kontrolle. Und dafür möchte sie sich bei den Juroren, der Staatsanwaltschaft und dem Richter bedanken. Nach der Verhandlung wird sie von einer Menschenschar belagert, die gleichermaßen ergriffen von ihrer Geschichte und ihrem Ausgang ist. Ihnen allen brennt die Frage unter den Nägeln, was es denn war, dass sie all das hatte durchstehen lassen. Colleen nimmt sich Zeit, all diese Fragen ehrlich zu beantworten. Es war sehr hart, erzählt sie. Manchmal sei sie an einen Punkt gekommen, an dem sie es nicht mehr hatte aushalten können und einfach loslassen wollte. Und doch habe sie der Gedanke an ein Leben danach, an ihre Lieben und Gottes Kraft einfach weitermachen lassen. Jetzt wolle sie sich auf das konzentrieren, was vor ihr liegt, und einfach ihr Leben leben. 3 Tage nach dem Prozess klingelt Colleens Telefon. Am anderen Ende der Leitung spricht eine Stimme, von der sie inständig gehofft hatte, sie nie wieder hören zu müssen. Es ist Cameron, der angerufen habe, um ihr die Gelegenheit zu geben, ihm den Arsch aufzureißen oder ihm, was auch immer ihr noch auf der Seele brenne, hemmungslos an den Kopf zu werfen. Colleens Antwort ist simpel und dennoch eine klare Botschaft. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Anschließend legt sie einfach auf. Auch Janice hat sich von den immerwährenden Fesseln der Abhängigkeit und damit auch von Cameron Hooker ein für allemal befreit. Am 28. Januar 1986 reicht sie die Scheidung ein und nimmt wieder ihren Mädchennamen an. Nach Hookers Inhaftierung hat sie viel über ihre damalige Situation und wie sie in eine so toxische Beziehung geraten konnte, reflektiert und sich über die Jahre zu einer starken, unabhängigen Frau entwickelt, die nun ihren eigenen Weg geht und sogar eine Ausbildung angefangen hat. Sie selbst sagt, ich habe mich dazu entschieden, kein Opfer zu sein, und ich hoffe, dass Colleen für sich dieselbe Entscheidung treffen kann. Natürlich wird Colleen das Martyrium der letzten 8 Jahre bis an ihr Lebensende begleiten. Viele ihrer physischen und psychischen Wunden werden nicht heilen. Ihre Zähne sind durch die mangelnde Hygiene schlecht geworden und es wird Zeit brauchen, bis ihr einst volles Haar nachgewachsen ist, falls es das jemals tut. Sie leidet unter chronischen Rückenschmerzen und kann nicht lange aufrecht sitzen und die Angst, alleine das Haus zu verlassen, ist allgegenwärtig. Auch große Menschenmengen machen ihr Angst und sie hasst es, auswärts zu essen. Nachdem sie über so viele Jahre hinweg maximal eine Mahlzeit am Tag zu sich nehmen durfte und niemals wusste, wann und ob sie das nächste Mal etwas zu essen bekommen würde, macht ihr der Druck, jede Portion, egal wie groß, restlos aufessen zu müssen, zu schaffen. Doch ist sie fest entschlossen, den Schatten der Vergangenheit keine Macht mehr über sich zu geben. Ihre nächsten Jahre verbringt Colleen in tiefer Verbundenheit zu ihrer Familie. Und am 23. April 1987, nach einer riskanten und schwierigen Schwangerschaft, bringt sie ihre erste Tochter zur Welt, womit für Colleen ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Sie arbeitet weiterhin in Riverside und ist eine gläubige Frau, die ein ruhiges Leben führt, regelmäßig in die Kirche und zur Therapie geht und allem voran ihre Privatsphäre schätzt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Colleen Stan schon lange nicht mehr Colleen Stan ist. Ihre Geschichte ist eine der außergewöhnlichsten Überlebensgeschichten, die jemals erzählt wurden. Über 7 Jahre hinweg wurde sie auf grausamste Weise gefangen gehalten, gedemütigt und ihrer Freiheit beraubt, ohne Hoffnung auf Entkommen. Doch trotz dieser unvorstellbaren Qualen verlor Colleen nie ihren Willen zu überleben. Inmitten der Dunkelheit, der Isolation und des Schmerzes hielt sie an einem kleinen Funken Menschlichkeit fest. An der Hoffnung, dass es eines Tages wieder anders sein wird. Cameron Hooker hatte alles daran gesetzt, Colleen zu brechen. Nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist. Er baute ein Gefängnis aus Angst, das sie über Jahre hinweg gefangen hielt. Und dennoch, als sich die Tür dieses Gefängnisses schließlich öffnete, holte sich Colleen ihr Leben zurück. Colleen Stan verkörpert das, was es bedeutet, wirklich stark zu sein. Stärke meint nicht etwa die Abwesenheit von Furcht oder Schmerz, sondern die Fähigkeit, trotz allem weiterzumachen. Sie zeigt uns, dass es möglich ist, einen Weg raus aus den tiefen Tälern des Lebens zu finden, zu heilen und sich nicht von schrecklichen Erlebnissen definieren zu lassen. Am Ende ist Colleens Geschichte eine des Triumphs. Der Triumph einer Frau, die das Unvorstellbare überlebte und aus den Trümmern ihres alten Lebens ein neues erschaffen hat. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass wir, egal wie schlimm es auch sein mag, immer die Kraft haben, neu anzufangen. Colleen Stan ist nicht nur eine Überlebenskünstlerin, sie ist ein Symbol für die unzerbrechliche Stärke und Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Abschließend möchten wir euch noch etwas mit auf den Weg geben. Zum Abschluss einer jeden Folge pflegen wir zu sagen, bleibt sicher. Aber was genau meinen wir damit und wie stellt man das an, sicher bleiben? Auf diese Frage gibt es gewiss keine allgemeingültige Antwort, die euch vor allem Übel beschützen wird. Aber es gibt gewisse Richtlinien, die uns dabei helfen können, sicher zu bleiben. Im Fall von Colleen Stan gab es einen kritischen Moment, einen Wendepunkt, der ihr Schicksal besiegelte.
Hier wird ihre bislang noch zaghaft flüsternde innere Stimme lauter und rät ihr, durch das Fenster der Toilette abzuhauen. Doch Colleen setzt sich darüber hinweg.
Vielleicht habt auch ihr euch schon mal in einer Situation wiedergefunden, in der euch die Anwesenheit eines Menschen einfach ein ungutes Gefühl gegeben hat. Hört auf dieses Gefühl. Ganz egal, was euer Verstand sagt. Intuition ist nicht nur eine vage Ahnung, sondern eine ganz bewusste Wahrnehmung, die durch unsere Sinne und Erfahrungen geprägt wird. Vertraut euch selbst und nehmt eure Instinkte ernst, anstatt sie zu ignorieren oder zu rationalisieren, denn diese intuitive Wahrnehmung kann uns dabei helfen, gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen. Euer Ratio mag euch vielleicht sagen, dass es objektiv doch gar keinen Grund für die plötzlich aufkommende Nervosität gibt, dass euer Gegenüber euch doch gar nichts getan hat oder wie unhöflich es wäre, das Gespräch abrupt mit einem klaren Nein zu beenden. Haltet in diesen kritischen Momenten nicht an sozialen Normen, dem Bedürfnis des Wohlgefallens und den von Ratio geleiteten Argumentationen fest, sondern verlasst die Situation. Setzt klare Grenzen. Und steht für euch und euer Wohlbefinden entschieden ein. Seid euch zu jeder Zeit eurer Umgebung bewusst und vertraut in solchen Situationen nicht blind darauf, dass euch sowas schon nicht passieren wird. Vielleicht habt ihr mit eurer Einschätzung daneben gelegen und seid bei eurem Gegenüber durch die scheinbar unbegründete Ablehnung in Ungnade gefallen. Vielleicht habt ihr sogar eine soziale Regel gebrochen und euch antisozial verhalten. Doch macht euch bewusst, welch einen hohen Preis ihr gezahlt hättet, wenn euer Gefühl richtig gelegen hätte und ihr die Situation nicht verlassen hättet. In Situationen wie diesen gilt die Devise Better safe than sorry und ganz davon ab sind eure Gefühle immer valide und haben es verdient, gehört zu werden. Außerdem gibt es klare Unterschiede zwischen den Gefühlen Angst und Furcht. Während Angst oft als eine diffuse, lähmende Emotion empfunden wird, die uns daran hindert, klar zu denken, ist Furcht eine unmittelbare, spezifische Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. Nutzt sie als nützlichen Indikator für potenzielle Gefahren und ergreift proaktive Maßnahmen, um euch zu schützen. Selbstvertrauen, Intuition, Furcht und ein Hauch persönlicher Verantwortung sind Schlüsselkomponenten für die Wahrung der eigenen Sicherheit. Nehmt sie ernst, vertraut eurem integrierten Gefahrenradar und schreckt nicht davor zurück, klare Grenzen zu setzen. Wie kann es bitte sein, dass diese Frau nach allem, was sie erlebt hat, dann vor Gericht auch noch so sehr dafür kämpfen muss, dass man ihr glaubt, dass sie nicht freiwillig geblieben ist?
Naja, ich glaube, es ist sehr schwer, sich als Außenstehender in sie hineinzuversetzen.
Natürlich.
Ich glaube, dass gerade weil es eben psychologische Mechanismen gibt, die wirken zwischen zwei Menschen, die an so etwas beteiligt sind, Täter und Opfer in diesem Fall, die können wir und auch viele Leute da draußen nicht uneingeschränkt nacheempfinden. Nee,
das ist wahrscheinlich was man... Gott bewahre, aber erlebt haben muss,
um es verstehen
wirklich verstehen zu können.
Weil so von außen gesagt ist ja leicht zu sagen, du hattest doch jede Gelegenheit. Du hättest beim Joggen dem Nachbarn Bescheid sagen können. Du hättest auf dem Ausflug, wo du mit dem Typen alleine auf dem Sofa saß, während Janice sich vergnügt hat im Nebenzimmer, du hättest doch auf zu diversen Gelegenheiten sagen können,
ja,
ich bin hier übrigens gegen meinen Willen und so.
Ja.
Dann dazu kommt ja auch noch, also nicht nur die Mechanismen zwischen Täter und Opfer,
auch
sondern auch die Sache mit dem Vertrag.
Ja, ne? Und der Vertrag. Gut, ne, auch da der Verteidiger von Cameron Hooker hat sich immer wieder darauf berufen, von wegen, ja, das kann ja kein Mensch wirklich geglaubt haben, das grenzt ja an Schwachsinnigkeit. Und da denke ich mir ganz ehrlich, Colleen Stan war blutjung, ja. 20 ja. zum Zeitpunkt ihrer Entführung. Und ich glaube, mit 20 hätte man mir auch vieles erzählen können. Du bist ja viel empfänglicher
Plus,
für solche Verschwörungstheorien.
Es gibt kein Internet in den 70ern.
Genau.
Du ja. hast nicht die Informationsvielfalt auf der Straße liegen, die du jetzt quasi hast.
Ja.
Wir sind, also ich glaube schon fast, ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich auch nicht mehr drauf reingefallen mit 20, aber und ich bin nicht mal als Gen Zler aufgewachsen. Ne? Ich glaube, die Leute heute sind einfach so abgeklärt teilweise, das könnte vielleicht so nicht mehr passieren. Wobei, sag niemals nie, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit in den 70er Jahren ohne Zugang zu allem Wissen dieser Welt, außer du gehst halt in eine Bücherei und suchst dann spezifisch nach Sachen, einfach nicht gegeben ist. Also ja. das ist die Wahrscheinlichkeit ist oder so, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als jetzt.
Ja. Dann auch also dieses Misstrauen, was man Colleen Stan initial vor Gericht entgegengebracht hat, kann ich mir auch noch so ein bisschen damit erklären. Das habe ich momentan ganz oft in einem ganz anderen Kontext erlebt. Da kann ich gerade noch nicht so viel zu sagen, vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Aber dass bei Dingen, die besonders schlimm sind oder besonders weit weg von der eigenen Realität, dass sobald Menschen damit konfrontiert werden, dass die sehr schnell dazu neigen, nee, das kann nicht stimmen. Ja. Das muss gelogen sein.
Das stimmt.
Und ich habe fast das Gefühl, weil wenn du dich damit konfrontieren musst, dass es wirklich passiert ist, was macht das mit deiner Weltanschauung? Ja. Was macht das mit deiner Sicht auf, also was macht das mit deiner Menschenkenntnis, wenn du Cameron Hooker als deinen Nachbarn doch immer als tollen Menschen erachtet hast? Oder also da vielleicht würde das selber zu viele Grundfeste erschüttern.
Nicht nur Grundfeste, sondern ich glaube, es geht da auch um das Vertrauen in die eigene Menschenkenntnis.
Mhm. Auch genau, das eigene Urteilsvermögen.
Genau, das eigene Urteilsvermögen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für viele Menschen noch viel wichtiger ist als eine Weltanschauung, weil man ist ja sehr egogetrieben. Der Mensch ist egogetrieben.
Ja. Ja.
Das heißt, was du in deiner Gefühlswelt hast, das ist erstmal deine Wahrheit. Mhm. Wenn du den Mann so eingeschätzt hast, dann ist es eine schwere Kiste, sich hinterher einzugestehen, da habe ich vollkommen falsch gelegen.
Ja. Und ich glaube, das hattest du ja ganz am Anfang von deiner Fallschilderung gesagt, so ein sehr unauffälliges Leben geführt, einfach da als verheirateter Ehemann. Wenn man jetzt aber sich mal das frühere Leben von Colleen Stan daneben anguckt. Ich meine, wir befinden uns in den 70er Jahren, das darf man nicht vergessen. Colleen Stan hat einen sehr viel unkonventionelleren Lebensstil geführt. Ne? Sie war nicht fest gebunden, sie hat in einer WG gelebt. War schon mal verheiratet und schon geschieden.
Genau.
Hat zwischen vielen Jobs gewechselt und hat einfach ihr Leben genossen.
Go with the flow.
Genau, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das in den 70er Jahren auf viele Leute, weil es einfach damals noch nicht gang und gäbe war, dass denen das befremdlich vorkam. Und ich könnte mir vorstellen, dass daher tatsächlich auch diese Nummer hier vom Anwalt her rührte. Ja, die hat ein Drogenproblem gehabt, was ja so wie es, also es gibt keinen einzigen Nachweis dafür, dass es tatsächlich der Fall gewesen war. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da von ihrer Vita so ein bisschen hat inspirieren lassen. Und dieses Bild von der freigeistlichen, flossen jungen Frau, die nirgendwo ankommt, geschaffen hat und dann endlich bei den Hookers ihren Safe Space gefunden hat. Also, dass
safe.
Das die Strategie war.
Ja, safe war das auf jeden Fall in der Kiste da. Also,
ja,
Leute.
Aber safe wirklich nicht, aber.
Nee, das eben, nee. Das war ja ich, also, ne.
Ja, aber ne, das war die Strategie von Cameron Hookers Verteidiger. Wobei der mich sowieso, das muss ich ganz ehrlich, der erinnert mich an, was seine Skrupellosigkeit angeht, an Saul Goodman.
Okay, ja, wenn man das in den Anwaltskontext setzt.
Ja, ne? Also, falls ihr Breaking Bad gesehen habt, gute Serie, aber Saul Goodman ist quasi der Anwalt der bösen Jungs und eben sehr skrupellos, greift zu drastischen Maßnahmen.
Aber,
genau.
Aber da empfehle ich auf jeden Fall Better Call Saul zu gucken,
weil
da ist nämlich schon sowas kommt von sowas, während wir hier problematischerweise bei, zumindest bei Cameron, also man weiß ja nicht, wie der Anwalt so drauf ist,
ähnlich
Problemchen. Aber es gibt ja, ich sag mal so, ich finde den Beruf des Strafverteidigers sowieso merkwürdig, weil es für mich keinen Schlaf mehr geben würde, wenn ich Leute wie Cameron Hooker guten Gewissens so verteidigen würde.
Dass die
ich glaube, du brauchst
wenig
selbst
bekommen.
Eine hohe, hohe Empathietoleranz.
Das hast du sehr schön umschrieben, ne? Ja.
Um irgendwie tätig sein zu können, zumindest wenn du solche Pappenheimer vertrittst. Weil,
ja, solche Extremfälle.
Ja, weil das kannst du ja wirklich nur über vollständige Rationalität lösen.
Ja, absolut. Also es tut mir so unfassbar leid, dass die da noch so ein sie wollte ja erst auch gar keinen Prozess und einfach weitermachen. Dann hast du noch dieses Hin und Her und so. Also ja, zum Glück hat sich das Blatt für sie zum Guten gewendet und damit konnte sie die Sache dann auch ziehen lassen,
und ich
weitestgehend.
Glaub, wenn man sie heute so erlebt, dann ist es auch so, dass sie inzwischen eine sehr klare Sicht auf die Dinge hat, die sie damals im Prozess offensichtlich auch noch nicht hatte.
Ja, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube einfach, dass es Jahre, Jahrzehnte oder wie lange auch immer braucht, bis du das auch identitätsmäßig wieder
klar
aufgebaut hast.
Bis du alles, was dabei passiert ist, richtig einordnen kannst. Ja. Und vor allem, ich glaube, du brauchst auch genug Distanz zu den Ereignissen.
Brauchst du auf jeden Fall.
Ne? Also und auch musst, zeitlich.
Ja, einfach. genau. Mhm. Und du musst zurück in dein altes Ich sozusagen oder in ein neues Ich.
Das neue alte Ich, das, was du davor warst, aber da genauso wird es halt nie wieder sein. Genau. Aber
ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder euch auch da draußen. Ich hatte in meinem Skript in Teil 1 ganz bewusst ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch den Namen Kay benutzt und am Ende nur dann Colleen Stan, als sie wieder raus war.
Ja.
Um diesen Identitätsstruggle einfach auch nochmal zu unterstreichen, weil ich glaube, dass das ein Kernproblem ist. Mhm. Gerade wenn wir haben vorhin gesagt, sie war blutjung.
Ja.
Sie war blutjung, sie war 20 Jahre alt.
Die war noch
und
in
dann,
der Entwicklung.
Genau. Und dann ist es, das war, also, man muss es mir mal überlegen, es ist ein Viertel ihres Lebens gewesen bis dato dann, ne?
Ja.
Also fast.
Ja.
Ein Viertel ihres Lebens. Nicht mal das Gehirn ist, glaube ich, nicht mal fertig.
Nee, eben, das meine ich. Also, nicht mal das Gehirn ist fertig entwickelt.
Und du bist einfach noch mittendrin und dann passiert dir so etwas und du hast keine Möglichkeit, damit umzugehen, außer die Survival-Strategien zu nutzen, die sie sich zunutze gemacht hat. Und dann bist du 7 Jahre, ein Viertel deines bisherigen Lebens, bist du in dieser Gefangenschaft. Und deine Identität wird durch etwas anderes bestimmt. Du hast einen anderen Namen, du hast ein anderes Leben als vorher und alles, was du vorher hattest, tritt in den Hintergrund. Ja, dann bist du erstmal eine Weile beschäftigt, das wieder aufzubauen oder dir was Neues aufzubauen und wieder überhaupt dich daran zu gewöhnen, dass deine Identität nicht die ist, die du 7 Jahre lang gelebt
hast. Und auch, dass du selbstbestimmt bist. Um ehrlich zu sein, das hat mich sehr auch an den Fall Amelie Sander erinnert.
Ja.
Ähnliche Mechanismen, die wirken und danach auch die ähnliche Schwierigkeit, überhaupt erstmal wieder in ein selbstbestimmtes Leben zu finden.
Ja, bei Amelie ja erstmals quasi.
Ja, ja, genau, was halt auch wahnsinnig überfordernd ist.
Mhm, absolut.
Ja. Ja.
Ja, und da kann man ja bei Colleen Stan sagen, dass zumindest so macht es den Anschein, dass sie großes Glück hatte, eine wahnsinnig liebende Familie, die jeden Tag auf sie gewartet hat und auf ihre Anrufe und so weiter um sich gehabt zu haben.
Ja, dass sie da irgendwie ein Netz hatte, was sie aufgefangen hat. Aber auch einfach meine Fresse.
Ja.
Ist diese Frau resilient.
Ja,
weil genau das ist es. Die psychologische Anpassungsfähigkeit an widrige Umstände. Und krass.
Ja, absolut.
Einfach krass. Ja.
Ein ganz besonderer Fall.
Mhm. Auf jeden Fall. Hat uns ja jetzt auch lange beschäftigt.
Auf jeden Fall.
Wir sind natürlich wie immer gespannt, von euren Gedanken zu diesem Fall zu lesen, zu hören. Podcast.stimme im Kopf, da findet ihr uns auf Instagram. Ihr könnt uns die gerne unter den Beiträgen zu diesem Fall dalassen oder per Direktnachricht und dann wühlen wir uns da durch. Ich denke, du wirst auch viel in den Kommentaren unterwegs sein.
Auf jeden Fall.
Und
ansonsten podcast.stimmeimkopf@gmail.com.
Ach so, ja,
ne?
Genau.
Als
eine E-Mail-Adresse haben wir auch. Die haben wir lange schon nicht mehr im Podcast genannt. Das war jetzt richtig fremd angefühlt. Und wenn ihr euch denkt, boah Mensch, das ist ja auch eigentlich, jetzt können wir es ja auch sagen, das wäre eigentlich unser Tourfall gewesen, liebe Leute. Das war die initiale Idee.
Ja, Ihr könnt euch vielleicht denken,
warum es nicht geworden ist. Genau.
Also gleichzeitig, wir werden natürlich jetzt nicht verraten, denn wir gehen auf Tour dazu gleich noch ein paar Worte. Ja. Aber wir werden natürlich jetzt nicht verraten, welcher Fall es denn geworden ist.
Nein.
Aber es ereignete sich Folgendes. Während ich mich in Teil 1 einarbeitete und diese Geschehnisse rausarbeitete und Denise die ganze Zeit schrieb, du, das ist ganz schön krass. Du, das ist echt heftig. Wollen wir das wirklich live machen?
Können wir das machen?
Können wir das so machen, dass die Leute nicht gehen?
So, ja, es muss spannend sein. Genau. Aber wir sagen ja immer, jeder darf sich hier so weit traumatisieren, genau, wie er es möchte. Und bei einer Show hast du, also da müsstest du rausgehen. Das ist ja super blöd.
Genau. Und vor allem, du hast Geld für einen schönen Abend und ein Ticket bezahlt und so.
Ja. Und auch hier, ich gehe jetzt mit einem schweren Gefühl aus dieser
ist
Folge.
Ist so, das ist das Ding, ne?
Ja, und das wollten wir für die Show nicht.
Genau. Und parallel hat Denise einen Fall recherchiert und schrieb mir, hey, das war so cool, der ist mega für die Tour, wir können mit den Leuten richtig in Kontakt gehen.
Richtig,
wir können
interaktiv
und das ist super spannend und wir können uns selber noch irgendwie Gags
und so
überlegen und Memes und bla. Und genau, und abstruse Wendungen und so. Und dann habe ich ganz sparsam reagiert. Und Denise hat sich, glaube ich, gewünscht, dass ich sage, ey, wollen wir nicht tauschen?
Ja, und ich dachte mir so, aber boah, nee, du kannst Pia jetzt nicht fragen, ob wir die Fälle tauschen, weil sie hat jetzt schon so viel Arbeit in den Torfall gesteckt oder in den eigentlichen Torfall.
Ja, und dann hatten wir die absolut geniale Idee, die beiden zu tauschen.
Ja, beide gleichzeitig, wir haben es erst nicht ausgesprochen, dann haben wir uns das nächste Mal gesehen und beide so, ja, du, beide am Rumdrucksen und dann kam raus, dass wir beide das gleiche
und die jeweils
haben.
Andere so, boah, Gott sei Dank, dass du das sagst. Ne,
ja.
So.
Ja.
Genau, also wir sind nicht obviously mit Colleen Stan auf Tour, sondern mit einem anderen Fall.
Ja.
Und es gibt, Stand jetzt, wir sind jetzt Ende September gerade, noch Karten.
Mhm.
Und zwar für den 13.11. in Berlin, für den 28.11. in Mülheim an der Ruhr und für den 4.12. in Hamburg.
Genau.
Ansonsten sind wir ausverkauft. Vielen Dank dafür. Ja. Wir freuen uns auf eure Gesichter und auf zahlreiche, auf zahlreiches Erscheinen. Und,
ich freue mich auch so tatsächlich auf die Stunde nach der Show, wenn wir noch Zeit haben, kurz ein Quetschchen zu halten mit euch persönlich, sich einen Drucker abzuholen und so. Das wird schön.
Genau,
ja.
Auf jeden Fall. Es wird alles sehr schön. Und jetzt haben wir auch richtig Bock. Es steht alles und das sind trockenen Tüchern.
Genau. Falls ihr noch Tickets haben möchtet, guckt mal in die Folgenbeschreibung oder auf Instagram zum Tour-Highlight. Ich habe euch an sämtlichen Stellen Links verlinkt, wo ihr Tickets bekommen könnt.
Genau.
So, wir machen den Deckel auf eine lange Woche. Das Käutchen ruft.
Ihr werdet vielleicht noch verstehen.
Warum?
Vielleicht müssen wir das
vielleicht
mal.
Vielleicht auch nicht.
Naja, die
im
Leute,
Nachgang.
Die zur Kur.
Wir gehen zusammen auf Kur.
Darauf trinke ich
das
mit
können
Tee.
Wir aber auch mal machen. Zusammen auf Kur gehen statt auf Tour. Das brauchen wir vielleicht nach der Tour dann.
Also, ihr seht schon, ne?
Nach Müde kommt doof auch.
Und die Leute, die zur Tour kommen, die werden vielleicht einen Satz wieder erkennen, den wir heute zu das ein Käutchen ruft, umfunktioniert haben.
Ja.
Und für den Rest vielleicht, wenn wir diese Folge, wenn wir dann die Folge bringen, die den Tourfall beinhaltet. Es gibt den natürlich auch irgendwann noch zu hören.
Klar.
Aber da müssen wir dann nochmal gucken. Erstmal jetzt schön Tour.
Richtig.
Und dann.
Yes.
Ne?
So, hier geht's spaßig weiter mit der Spooky Season. Content satt und auch spannende Sachen dabei. Und ich würde sagen, dass wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin,
bleibt sicher,
es ist gefährlich da draußen.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? And sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.